Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Fahrtensprechers, welches die Nummer 68 sein könnte, circa jedenfalls. Ich befinde mich gerade auf dem Weg einmal von Norden nach Süden durch Hamburgo, um mich weiter Richtung Münster zu begeben. Dazu später mehr. Der virtuelle Zettel mit besprechungswürdigen Themen für den Fahrtensprecher ist ein gar langer, weil die letzte Ausgabe jetzt auch schon wieder fast oder ziemlich genau 4 Wochen her ist. Und demzufolge hat sich da ein bisschen was zu erzählen angesammelt. Ja, so vom Zeitablauf endete ja die letzte Aufnahme Anfang August. Da bekam ich gerade den Schlüssel für meine Garage, für mein Privatauto überreicht von dem Immobilienverwaltungsbetrieb. Und tags drauf hatte ich dann frei am 2. August und dachte mir, da fahre ich jetzt mal mit den Öffis nach Kork rüber, wo mein Motorrad in der Busgarage wohnt, und hole das Motorrad schon mal her und bin also dann morgens zu einer Zeit, wo noch Kollegen mit Linien unterwegs waren, weil dann komme ich ans Motorrad ganz gut ran, wenn diese Busse nicht in der Halle stehen, ohne dass ich was bewegen muss. Bin also morgens Richtung Rathaus spaziert, habe mir dann eine Fahrkarte für den Bus online besorgt und habe dann festgestellt, also zu Hause brauche ich die Öffis wirklich so selten, weil ich fast alles zu Fuß und mit dem Rad machen kann, dass also für die letzten 5-6 Busfahrten innerhalb des Gebietes der SWEG tatsächlich jeder Einzelfahrschein, den ich kaufte, teurer war als der vorhergehende, weil da jeweils eine Tariferhöhung zwischendrin war. Ich fuhr also nach Kork und holte mein Motorrad aus dem Garageneck. Und dann dachte ich mir, eigentlich habe ich ja den Tag frei und ich bin ja schon lange keine Tour mehr gefahren. Das Wetter war trocken. Ich könnte ja mal ein bisschen mit dem Motorrad rumfahren. Wo könnte ich denn hin? Und dann ist mir ein Gespräch eingefallen, was ich einige Wochen vorher mit meiner Mutter geführt hatte. Und ich meinte mich zu erinnern, dass sie irgendwo im Urlaub eine Kunstausstellung gesehen hätte oder eine Kunstinstallation, die sich Gaia nennt. Da handelt es sich um eine 7 Meter große Weltkugel, die da, wo sie in Urlaub war, in der Kirche, glaube ich, ausgestellt war. Und wohl hier mit Musik und allem drum und dran wohl eine ganz besondere Atmosphäre zu bieten hatte. Und meine Mutter hatte mich damals noch darüber informiert, im Sommer soll die in Karlsruhe in der Stadtkirche ausgestellt werden. Ich habe dann nochmal schnell im Internet nachgeschaut und habe dann so hoppla hopp gelesen, ja, bis 13. September in der Stadtkirche. Okay, bin ich also mit dem Motorrad nach Karlsruhe gefahren, was also über Landstraße so eine starke Stunde etwa ist, also genau eine schöne Entfernung. Hab auch die Stadtkirche gefunden, und aber irgendwie konnte ich keine 7 Meter große Weltkugel entdecken. Hab dann nochmal das Internet bemüht und den Artikel diesmal richtig gelesen, festgestellt, aha, ab 13. September, nicht bis 13. September. Ich werde also hoffentlich in der zweiten Septemberhälfte nochmal Zeit und Lust haben, mich nach Karlsruhe zu begeben, um das Ganze anzusehen. Denn auch das, was meine Mutter da an Fotos gemacht hatte, das sah schon sehenswert aus. Und naja, ich war dann halt in Karlsruhe, habe noch einen Wochenmarkt gefunden, habe da ein Fischbrötchen gegessen, bin dann nach Kehl mit dem Motorrad gefahren und habe das Motorrad hinten in die Garage quer hineingestellt, ganz an die Wand ran, was ein ziemliches Gewurzel war, weil das Ding wiegt ja nur auch 180 Kilo. Und ja, bis das dann so richtig quer stand. Aber also auf jeden Fall, Garagentetris funktioniert. Wenn das Motorrad quer hinten dran steht, kann ich das Auto noch bequem davor stellen und beides passt, ohne dass das Auto das Motorrad deformiert und ohne dass man die Tür nicht mehr zubekommt von der Garage oder das Tor, wie man in dem Fall sagt. Dann ist aber auch wirklich der Platz relativ optimal genutzt. Wobei ich mir also inzwischen auch schon gemerkt habe, wenn ich rückwärts mit dem Auto in die Garage reinfahre und der rechte Außenspiegel auf Höhe einer ganz bestimmten Backsteinnaht steht, dann steht's perfekt, dass also sowohl nach hinten als auch nach vorne noch so 15 cm Platz sind. Also da habe ich mir inzwischen auch schon hier meinen Erinnerungspunkt gesetzt. Und was das Motorradrangieren angeht, da habe ich dann bei eBay festgestellt, es gibt Rangierhilfen, die man sich kaufen kann. Das sind im Prinzip so metallene, flachliegende Rollbretter mit vier so 360-Grad-Rädern wie an guten Rollkoffern, wo man dann das Motorrad mit dem Hauptständer draufstellen kann, um es dann einfach quer an die Wand zu schieben. Und dann kann man da an dem Rollbrett eine Bremse aktivieren, sodass es dann nicht mehr fortrollt. Sowas habe ich mir dann direkt bestellt. Das kam dann auch wenige Tage später in die Packstation. Sieht recht wertig aus. Ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil das Motorrad steht ja jetzt momentan ordentlich geparkt. Und ich habe es seitdem nicht mehr benutzt. Das heißt, ich kann dann mit dem Ausprobieren des Rollbrettes hier, der Rangierhilfe, auch einfach warten, bis ich das Motorrad das nächste Mal fahre. Das muss ja jetzt nicht unbedingt einfach nur zum Spaß einmal raus und rein rangiert werden. Aber das sieht alles so aus, als ob es funktionieren könnte. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Ja, ansonsten hatte ich in der ersten Augusthälfte noch diverse kleinere und größere Ausflugsfahrten. Irgendwie einen kleinen Betriebsausflug an ein Ausflugslokal in den Weinbergen über einer weinanbauenden Gemeinde, wo ich mir dann auch wieder mal gedacht habe, ja gut, dass die jetzt bei uns das mit dem 20-Sitzer Sprinter bestellt haben, weil also Wendemöglichkeiten für alles, was dort oben größer ist, wurde dann auch ein wenig überschaubar mit den diesbezüglichen Raumangeboten. Deswegen war das ganz gut, dass das nur so wenig Leute waren. Ich hatte mit dem Ausflug ansonsten wenig zu tun. Ich habe die irgendwann mittags hingebracht, hatte aber danach noch bei uns in der Gegend was anderes zu fahren oder zu erledigen. Und habe die halt dann abends wieder am Ort des Geschehens abgeholt. Eigentlich, also außer einer wunderschönen Aussicht, gab es jetzt über diese Fahrt wenig zu berichten. Eine andere Fahrt, das waren irgendwelche Kunstfreunde, die sich getroffen haben, offensichtlich finanzkräftigerer Natur. Die brachte ich erst ins Würth-Museum in Erstein, also in hier der Schraubenwürth. Der hat also auch in Erstein im Elsass eine Dependance und hat dort auch eins seiner Kunstmuseen hingestellt. Um das zu besuchen, braucht man jetzt noch nicht besonders finanzstark zu sein, denn dort ist der Eintritt tatsächlich frei. Danach ging es aber in den Kaiserstuhl an ein besterntes Restaurant, wo die Gruppe dann ausgiebig dinierte und also daraus schloss ich dann eben, ja, war keine Budgetreise, möchte ich mal so sagen. Also ein Lokal, wo die einfachste Vorspeise schon über 30 Euro kostet, ist dann vermutlich ein Indiz dafür, dass man sich die Reise etwas kosten ließ. War eine nette Gruppe, habt ihr dann später am Abend nachher im Essen wieder zurückgebracht. Das Einzige, einer der Gruppe hatte mir dann ein paar Tage später nochmal eine SMS geschickt, dass er glaubt, seine Lesebrille im Bus verloren zu haben, ob ich nochmal gucken könnte. Und ich habe also geguckt und da war keine Lesebrille und ich war mir auch der Ansicht, gründlich geschaut zu haben. Übrigens auch schon an dem Abend, als ich zurückgekommen bin, weil ich den Bus da nochmal gestaubsaugt hatte. Hab dann aber natürlich nochmal ganz gezielt geschaut, ob sie vielleicht irgendwo zwischen Sitz und Fenster klemmt an den Sitzkissen. Da verstecken sich manchmal Sachen. Hab also, nachdem er mir geschrieben hatte, wo er ungefähr im Bus gesessen ist, sogar nochmal die ganzen Sitzpolster abgehoben, ob sich die Brille wirklich zufällig so unter ein Sitzkissen geschoben hat, dass sie dann auf dem Metallträger zu liegen gekommen wäre. Da war also nichts. Aber er wollte das dann irgendwo nicht ganz glauben. Also die nächsten Tage kamen dann immer nochmal ein paar Nachfass-SMS, ob sie vielleicht nicht doch im Bus liegt. Und ich konnte ihm da echt nicht helfen, leider. Inzwischen kamen aber keine SMS mehr. Vielleicht ist sie inzwischen auch aufgetaucht. Denn er war sich überhaupt, also trotz allem nicht sicher, ob er sie überhaupt im Bus verloren hat oder sonst wo. Vielleicht hat auch jemand anders von der Gruppe sie einfach mitgenommen und hat ihm nicht gleich Bescheid gesagt. Auch das kommt gelegentlich vor. Ja, ansonsten das erste Wochenende im August, da hatte ich zumindest den einen Tag frei, den Sonntag. Da habe ich mich mit zwei Bekannten getroffen, die ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatte. Das war ganz nett. Wir waren in der Nähe von Freiburg in einer Schwarzlicht-Indoor-Minigolf-Anlage, die also grafisch sehr schön gestaltet war. Das war wirklich ganz lustig. Danach sind wir allerdings auf eine ganz schlaue Idee gekommen. Also Sonntag warmes Wetter und genau das Wochenende im Jahr, wo alle 16 deutschen Bundesländer plus Frankreich, Österreich und Schweiz Sommerferien haben. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als nach Gutach zur Schwarzwald hier Sommerrodelbahn zu fahren. Prinzip Sommerrodelbahn ist bekannt und ich glaube, die hier meine Sympathie für diese spezielle Rodelbahn, die habe ich entweder hier im Fahrtensprecher oder in dessen inoffiziellem Vorgänger-Podcast schon mal des Häufigeren erwähnt, an so einem belebten Tag dorthin zu fahren. Also ihr kennt Sommerrodelbahn, da ist ja ein gewisser Durchlauf, da passen ja schon relativ viele Menschen pro Stunde drauf und dass man dort lange ansteht, kenne ich normalerweise nicht, also ein paar Minuten, so ein paar Leute vor einem Jahr. Aber die haben dort also eine Schlange aufgebaut, da hätte der Europapark vermutlich anerkennend genickt. Will mal so sagen, das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich für eine Runde auf einer Sommerrodelbahn über eine Stunde anstand. Und die hatten wirklich alle Bobs draußen und hatten auch wirklich effizient arbeitendes Personal. Es waren einfach so viele Menschen. Nichtsdestotrotz war es ein sehr schöner Tag, weil eben besagte Bekannte ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte und es war durchaus sehr, sehr nett. Ja, dann hatte ich noch ein paar Tage auch Dienst, hauptsächlich im Taxi. Davon gibt es relativ wenig zu berichten. Das war eben besagter Montag nach dem ersten Sonntag im August. Ich wusste, dass ich am nächsten Tag einen Ausflug haben würde mit unserem großen Bus und ich wusste auch, dass an dem großen Bus zwei oder drei Rückenlehnen neu zu bepolstern oder zu bespannen waren, weil da hatten erlebnisorientierte, schulpflichtige Fahrgäste ihre Taschenmesser dran ausprobiert und habe mir den Bus nochmal so durchgeschaut, ob der fit ist für den nächsten Tag und habe festgestellt, diese Rückenlehnen fehlen noch. Also die Sitzflächen waren noch da, aber anlehnen hätten sich die Leute dort nicht können. Dann habe ich mal unseren Stammmechaniker angerufen und habe gemeint, du, sollten die nicht bis letzten Freitag fertig gewesen sein? Oder, weil also morgen brauche ich den Bus mit allen Sitzen, es hilft nichts anderes. Und das wurde dann so eine schöne Last-Minute-Aktion. Ne? Also, es gibt ja die Theorie, Anstrengung mal Restzeit ist eine Konstante. Das heißt, wenn die verbleibende Zeit für irgendein Projekt gegen Null geht, wächst die Anstrengung gegen unendlich. Und ohne die letzte Minute würde man damit auch nie was erledigt bekommen. Unser Stammmechaniker versprach mir also, er kümmert sich bei dem externen Dienstleister drum, dass das jetzt aber hier ganz hoppla hopp gemacht wird und er ruft mich dann an, wenn er fertig ist und dann treffen wir uns drüben in der Busgarage und dann schraubt er die Dinger schnell ein, das dauert nicht lange. Das war dann abends um 8:30 der Fall, ich war also schon längst zu Hause, hatte schon zu Abend gegessen gehabt, irgendwann rief mich dann Jörg an und meinte so, ja, jetzt können wir uns dann gleich treffen, so dass ich dann am nächsten Tag meinen Ausflug in Richtung Bodensee antreten konnte. Das war auch ein Erlebnis. Also das ist irgendwie ein Duo aus zwei Menschen, die ab und zu Ausflugsfahrten organisieren, mit denen wir gelegentlich zu tun haben, aber auch nicht so riesig häufig. Nette Leute, der Bus war auch ziemlich voll. Es sollte also über den Schwarzwald in Richtung Bodensee erst auf die Insel Reichenau gehen und später dann nach Konstanz zum Mittagessen und in ein Museum. Und ich, wie soll ich das sagen? Der Gästeführer, der hört sich auch gerne selbst erzählen, insbesondere darüber, was er schon alles Tolles geleistet hat. Und also wie gesagt, ich finde das toll, dass sich also Menschen da tatsächlich ehrenamtlich und nicht aus Gewinnerzielung und Absicht darum kümmern, so Ausflugsfahrten zu organisieren. Also da möchte ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber er hupt dann an, übers Mikrofon zu erzählen. Und der Mann kann leider nicht mit Mikrofone reden. Also das ist immer so ein hier Atem- und Pustgenuschel, weil er da irgendwie das Mikrofon halber frisst. Und setzte sich also dann mit einem großen Stapel Papier hin, während wir noch durch den Schwarzwald am Fahren waren, der A81 entgegenstrebend. Und meinte, ja, im Prinzip ist fast ein Jubiläum, weil das ist heute die 50. Fahrt, die wir beide zusammen planen. Es ist nicht die 50. Fahrt, die wir durchführen, weil ein paar Sachen während Covid, die wurden dann auch abgesagt. Und dann fing er also wirklich original an, jede einzelne der 50 Fahrten in chronologischer Reihenfolge nochmal zu rekapitulieren. Er war dann irgendwo bei ungefähr bei Fahrt Nummer 45, als wir die Raststätte auf der A81 nach 2,5-stündiger Fahrt erreichten. Ein paar Leute im Bus, die hatten also auch schon so ein bisschen nervöse Zuckungen. Die wollten wohl also dringend mal sanitäre Angebot in Anspruch nehmen an dieser Raststätte. Man möchte sagen, sie hatten schon fast gelbe Augen und der saß da halt vorne am Mikrofon und hat also weiter über seine vergangenen Fahrten erzählt, bis also dann eine ältere Dame vorgekommen ist, ihm auf die Schulter getippt hat und gemeint hat, können wir jetzt erstmal aufs Klo und Sie erzählen nachher weiter, würde das gehen, es ist echt dringend. Das war also die Hinfahrt zum Bodensee, derweil hat also ständig mein Handy versucht, mir Anrufe zu signalisieren, denn ein Kollege von mir, der holte eine Gruppe taiwanesischer Geschäftsleute am Frankfurter Flughafen ab. Und eigentlich wäre ich für die Fahrt geplant gewesen, bis dann eben diese Bodenseefahrt bestellt wurde. Weswegen dann die taiwanesische Gruppe versehentlich meine Handynummer als Ansprechpartner genannt bekommen hatte. Offensichtlich haben sie meinen Kollegen nicht sofort gefunden. Bei mir britzelte dauernd das Telefon, aber solange ein Gästeführer am Mikrofon am Reden ist, kann ich ja schlecht daneben dran ans Telefon gehen. Also die haben wohl am Ende dann meinen Kollegen auch ohne meine Hilfe gefunden. War mir natürlich ein bisschen unangenehm. Und irgendwann wird's auch nervig, wenn du am Fahren bist und dir also ständig dein Ohrhörer irgendwelche Anrufe signalisiert von Leuten, die es dann auch durchklingeln lassen, weil sie ja dringend mit einem sprechen wollen. Das war dann soweit. Der Ausflug an den Bodensee hingegen, der war ganz traumhaft, also Reichenau. Da hatte ich dann auch ein bisschen Pause, bin etwas rumspaziert. In Konstanz habe ich sie am Restaurant abgesetzt. Das Museum war dann von dort in Laufweite. Ich hatte also dann ein paar Stunden Freizeit, habe einen Busparkplatz in Bahnhofsnähe gefunden, wo also die Stadt gegen Geld bereit war, Parkflächen stundenweise zu vermieten. Bin dann so ein bisschen da am See entlang spaziert und in Konstanz. Und weil es so warm war, habe ich mir für eine halbe oder dreiviertel Stunde so ein kleines Elektromotorbötchen gemietet und bin damit dann ein bisschen auf dem See rumgefahren. Das war sehr schön, da war es dann ruhiger und kühler und so. Ja, das ist ja jetzt auch eine Ampelschaltung. Also hier geht's dreispurig links ab auf eine Bundesstraße in Richtung Autobahn. Und die Ampel, die war jetzt also so lange grün, dass da gerade mal drei Autos drüber gepasst haben. Das ist ja auch großartig, aber die werden schon wissen, was sie tun. Ja, nee, das war also dann der Bodensee-Ausflug. Nach dem Museum habe ich die dann alle wieder eingesammelt, wieder daheim abgesetzt. Das war also dann soweit alles. Gab auch nicht zu viele Fundsachen im Bus, also nur einen Sommerhut. Da bin ich dann, als ich abends heimgeradelt bin, gleich bei dem einen der beiden Gästeführer vorbeigeradelt, weil ich weiß, wo der wohnt, und habe ihm das Ding in die Hand gedrückt. Dann habe ich es schon mal vom Hals. Tags drauf habe ich mich dann mit dem Hauptverantwortlichen der Schwedenfreizeit, die in der zweiten Augusthälfte anstanden würde, getroffen, um schon mal Feldbetten und Gruppenzelte in Bus und Anhänger zu laden. Wir luden dann Feldbetten in den Anhänger und also mein erster Gedanke war, wir laden die alle vorne zu so einer Mauer hin und wenn dann das Gepäck im Bus im Anhänger ist, dann verteilt sich auch das Gewicht wieder richtig. Stellt sich raus, ab einer gewissen Anzahl sind solche Holzfeldbetten dann doch ganz schön gewichtig. Und als wir dann versuchten, den so beladenen Anhänger aufs Stützrad zu stellen und in die Parkbuchs zu rangieren, haben wir es also nur geschafft, dass das Stützrad in seiner durchaus starken Edelstahleinfassung einfach nicht mehr senkrecht nach unten stand, sondern einen schönen, aparten 30-Grad-Winkel aufwies. Der war jetzt nicht unbedingt für die Funktion förderlich, aber sah schick aus. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir kümmern uns in Schweden drum. Also wir konnten immer noch rangieren und während der Fahrt wird das Stützrad ja nicht benötigt. Wir haben dann natürlich die Feldbetten ein bisschen gleichmäßiger im Bus verteilt, aber natürlich so, dass der Kollege, der die erste Strecke nach Schweden dann fährt, trotzdem noch Gepäck reinladen kann. Ja, in den nächsten Tagen hatte ich dann mal wieder einen Fall von Übergesprächigkeit im Taxi. So möchte ich es nennen. Ich holte Menschen in Freiburg ab, ein junger Mann, der irgendwie einen stationären Aufenthalt hatte und dessen Mutter, die als moralische Begleitung dabei war. Und das Gespräch fing relativ harmlos an. Wir fuhren los und sie erzählte mir, naja, am Tag davor sei wohl eine Kollegin von mir, also von unserer Firma, dort in Freiburg gewesen. Und bei ihr hätte sie dann eben gleich diese Fahrt für heute bestellt, weil sie wusste eben gar nicht, dass für die Rückfahrt eben auch Kehler-Taxis in Frage kommen. Sie hätte gedacht, dass sie sich ein Freiburger Taxi nehmen müsse. Und hier hätte sie eine Tüte mit drei Äpfeln und ob ich bereit wäre, meiner Kollegin diese drei Äpfel zu überreichen. So fing das Gespräch, wie gesagt, an. Und ich sagte, naja, selbstverständlich gebe ich der Kollegin die Tüte mit den Äpfeln. Also warum ja auch nicht? Ich bin mir auch ziemlich sicher, nicht nachgefragt zu haben, warum ich ihr Äpfel überreichen sollte. Ich wurde aber dann dennoch mit der Erklärung bedacht, obwohl ich gar nicht danach gefragt hatte. Weil, wisst ihr, mein Bub, der isst ja eigentlich keine Äpfel. Aber ihre Kollegin, die hat meinem Bub gestern Abend einen Apfel gegeben. Das war sogar ihr letzter. Und was soll ich Ihnen sagen? Trotz dem schlechten Krankenhausessen hat mein Bub heute Morgens das erste Mal gescheit Stuhlgang gehabt, seit er hier ist. Also das hat alles die Äpfel von ihrer Kollegin. Ja, danke. Weiß ich das jetzt auch. Scheint also doch was dran zu sein hier. An apple a day keeps the doctor away. Wie könnte man das auf Deutsch übersetzen? Ein Apfel am Tag und du liegst nicht flach. Oder so. Ja, ansonsten gab es noch ein paar Flughafentransfers. Ich holte eine kleine Gruppe Geschäftsreisende in Frankfurt ab, die ich ein paar Tage vorher dorthin gebracht hatte. Ich brachte eine Familie nach Basel an den Flughafen, die irgendwie ein langes Wochenende irgendwo hingingen. Alles soweit unspektakulär. Und dann kam das zweite Wochenende im August. Und da hatte ich also überwiegend frei eingetragen. Also mit der Option, am Sonntag ab den Nachmittagsstunden noch zur Arbeit zu erscheinen, wenn was da ist. Denn die Freunde aus Norddeutschland, von denen ich auch den Wohnwagen gekauft habe, die waren wieder im Süden, um ihren 50. Geburtstag nachzufeiern. Und zwar auf dem Campingplatz in Bühl, wo wir uns auch damals getroffen hatten, um den Wohnwagen zu übergeben. Weil der einfach auch geografisch günstig liegt in Bezug darauf, wie ihre Verwandtschaft aus der Gegend anreisen kann und so. Also da wohnten wir alle irgendwo in der Nähe. Und ich wollte natürlich nach Möglichkeit gerne dann auch das Wochenende mit dem Wohnwagen auf dem Campingplatz dort verbringen. Nicht, weil ich geplant habe, mich hemmungslos zu besaufen auf der Geburtstagsfeier, aber mal ganz ehrlich, 2-3 Bier, da kannst du auch nicht mehr gescheit Auto fahren. Und das über einen langen Abend ist ja jetzt also nicht so übertrieben viel. Also wär mir lieber gewesen dorthin. Jetzt ist der Platz relativ beliebt und für 2 Nächte kann man in der Hauptsaison dort nicht reservieren. Erst ab 5 Nächte, sodass ich also auf gut Glück dorthin fahren musste. Und ab 15 Uhr ist dort Anreise. Ich habe also mit einem Kollegen vereinbart, an dem Tag habe ich ein bisschen im Taxi mitgeholfen, dass ich gerne früher als normal Feierabend machen möchte und habe mir also auch schon das Wohnwagengespann vorher gerichtet, bin mit dem dann zur Arbeit gefahren und hatte dann am frühen Nachmittag noch eine Bestrahlung zu fahren. Hatte um 14.25 Uhr Feierabend, bin dann ins Auto gesprungen, bin nach Bühl gefahren, das ist ziemlich genau eine halbe Stunde von mir, und stand also pünktlich 14.59 Uhr in der Ankunftseinfahrtsspur und habe also nach einer Parzelle für 2 Nächte gefragt. Dann hat er also erst gemeint, weiß er nicht, sie sind schon ziemlich voll. Ja, ist ihr Wohnwagen denn groß? Ich habe gemeint, nee, der ist also ziemlich klein sogar, unter 6 Meter inklusive Deichsel. Ja, er hat hier noch eine kleine Parzelle, die letzte, die für 2 Tage frei ist. Die könnte ich dann wohl haben. Und die haben dort 3 Parzellenkategorien. Da geht es aber, glaube ich, mehr um die Komfortausstattung, nicht um die Parzellengröße. A, B und C. Ich bekam eine Kategorie B. Das hieß dann wohl, also Strom sind, glaube ich, auf allen Parzellen. B ist dann Strom und Frischwasser. Und C wäre auch noch eine Abwasserleitung oder Abwasseranschluss gewesen. Die Parzelle war klein. Also mein Wohnwagen passte in der Länge gerade so rein und die ersten paar Zentimeter der Anhängerkupplung, der Deichsel, die schauten also auch schon gerade so an den Fahrweg ran. Neben der Parzelle war nochmal ungefähr genauso viel Platz, wie mein Wohnwagen in Anspruch nahm. Also die Parzelle, die hatte mit Sicherheit höchstens 30 Quadratmeter. Das ist wirklich wenig. Man hatte ein legebatterieartiges Gefühl und das war auf dem ganzen Platz so. Deswegen würde ich diesen Platz auch persönlich nicht für eine Urlaubsreise als Hauptziel benutzen, weil also ich habe dann doch ganz gerne ein bisschen Ruhe um mich rum. Von der reinen Infrastruktur gibt es über den Platz nichts Negatives zu sagen. Also der Sanitäranlagen, sauber und großzügig. Ich bin morgens zur Zeit, als dieser Ort am häufigsten frequentiert wurde, auch im Toilettentrakt gewesen. Da gab es keine schlechten Gerüche. Das mit der Lüftung haben sie voll im Griff. Die Duschen, würde ich sagen, 9,5 von 10. Geräumig, temperaturregelbar, keine Münzsysteme oder sonst irgendwas. für 10 von 10 hat eigentlich nur noch irgendwie eine Seifenschale in der Dusche gefehlt. Also man hatte keine Möglichkeit, seine Seife und sein Shampoo abzustellen, außer den Fußboden. Das war so der halbe Stern, den ich da gefehlt habe. Es gibt einen Badesee direkt auf dem Gelände, den man auch als Tagesgast normal besuchen kann. Jetzt war dieses Wochenende der Campingplatz so voll, dass sie keine externen Besucher reingelassen haben. Der Badesee ist groß genug für alle, auch für die Stand-Up-Paddler, und hat noch zwei Inselchen drin und irgendwie eine Schwimmplattform und so eine Wasserfontäne, unter die man sich stellen kann. Es gibt Restaurant und Supermarkt am Platz. Das habe ich natürlich jetzt nicht ausprobiert, weil ich mich da mit Freunden getroffen habe. Also der Platz an sich wirklich super toll, bis auf diese winzigen und sehr eng beieinander liegenden Parzellen, die also null Privatsphäre geboten haben. Und dafür fand ich es dann also in Bezug auf diese kleinen Parzellen auch ein bisschen zu teuer. Also ich habe für meine Kategorie B für die 2 Nächte fast 80 Euro bezahlt. Ich glaube 38 oder 39 pro Nacht, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und also wie gesagt, ich weiß, dass es eben mehrsternige Campingplätze in dieser Preisklasse gibt, aber da hätte ich persönlich dann also eben mehr Platz für mich erwartet. Das gehört für mich zum Komfort mit dazu. Ansonsten gab es aber wirklich, wie gesagt, an der Infrastruktur des Platzes nichts zu bemängeln. Und ich kann auch verstehen, warum Familien mit Kindern da gerne hinkommen. Hier mit diesen ganzen Bademöglichkeiten, Spielplatz gab es glaube ich auch, und am Badesee auch eine Wasserrutsche an der einen Seite. Also das war schon alles wirklich sehr, sehr schön, nur halt sehr, sehr eng. Die Geburtstagsfeier, die war dann wirklich auch ganz nett. Also wir saßen dann bei ihnen an ihrem neuen Wohnwagen im Vorzeltbereich und haben gegrillt und alles drum und dran. Das war alles sehr, sehr nett. Und am Sonntag bin ich dann nach dem Frühstück ganz gemütlich wieder abgereist. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht hundertprozentig aufgebaut, weil ich eh die ganze Zeit bei meinen Freunden gesessen bin. Also warum soll ich dann selber noch eine Markise vor den Wohnwagen spannen? Das war jetzt aber auch das erste Mal, dass ich im Hochsommer quasi in meinem Wohnwagen übernachtet habe. Und ich war also überrascht. Natürlich, klar, der heizt sich tagsüber bombastisch auf. Aber was eigentlich logisch ist, was ich aber vorher mir anders vorgestellt hatte, war, natürlich heizt sich so ein Wohnwagen zwar schnell auf, ne, mit diesen dünnen Wänden. Andererseits speichert er aber auch die Wärme nicht so, wie jetzt irgendwie ein gemauertes Haus, was sich in der Sonne aufgeheizt hat. Das heißt, abends einmal kurz ein paar Minuten in alle Richtungen Stoßlüften und dann war auch wieder, als die Sonne weg war, angenehme Temperatur zum Schlafen drin. Das ging also sehr, sehr gut. Da hat es also auch vollkommen für mich gereicht, die Dachluke offen zu haben, dass da ein bisschen Frischluft reinkam. Also das ging alles sehr, sehr gut. Und ich bin dann eben, wie gesagt, ja, am späten Vormittag wieder abgereist, die halbe Stunde heim, habe den Wohnwagen wieder auf seinen Stellplatz gestellt und habe mich dann daheim gerichtet, denn ich sollte abends die Familie wieder in Basel am Flughafen abholen, die ich da ein paar Tage vorher hingebracht habe. Und ich wusste von denen, ja, die kommen mit dem Flug aus München. Die waren wohl in Spanien, hatten aber keinen Direktflug gebucht, war vielleicht nicht verfügbar oder zu teuer. Und ich hatte zum Glück mit denen vorher Handynummern ausgetauscht, weil ich war also noch ganz gemütlich daheim. Da kam eine SMS von der Gruppe und dann, ja, der erste Flug, der von Spanien nach München, der wird stark verspätet abfliegen und wir wissen jetzt noch nicht, ob wir den Anschluss in München bekommen. Und dann haben wir also uns darauf verständigt, dass ich frühestens dann losfahre, wenn sie in München ihren Anschlussflug richtig bekommen haben. Hier mit Anreisezeit versus Flugdauer und Zeit, die dann zum Aussteigen brauchen und zum Gepäck und so weiter, müsste das also genau hinkommen. Im schlimmsten Fall müssten sie halt 10 Minuten auf mich warten. Fand ich aber total nett von denen, dass sie also so weit mitgedacht haben, dass sie mich nicht einfach also auf gut Glück haben losgeschickt. Es war dann auch spannend. Ich habe es dann so ein bisschen hier mit den Flugtrackern, die man so im Internet hat, und den Abflug- und Ankunftsplänen der beteiligten Flughäfen so ein bisschen verfolgt und habe also auch wirklich gemerkt, dass es höchst knapp werden wird. Aha, ich bin hier am Kreuz Maschen. Soweit ich weiß, gibt es hier ein Studio gleich bei der Autobahn und dahinter fängt der wilde, wilde Westen an. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, ich habe mich also soweit schon mal abfahrbereit gemacht. Ich hatte noch ein bisschen was in der Busgarage zu erledigen. Eigentlich erst am nächsten Tag, aber das habe ich genauso gut an dem Tag machen können. Habe also mir mein Großraumtaxi schon mal geschnappt und bin schon mal rübergefahren. Und als dann sicher war, sie sitzen in ihrem Anschlussflug, bin ich dann nach Basel gefahren an den Flughafen, habe die Leute wieder abgeholt, die Leute waren da, ihr Gepäck nicht, es wurde dann nachgeschickt. Und so hat das alles ganz, ganz gut auch wieder geklappt. Ich habe dann den Leuten noch gesagt, so, wir haben halt miteinander geredet und habe ihnen dann auch gesagt, ja, also irgendwo morgen früh habe ich ja auch wieder zu tun. Von daher war ich auch ganz dankbar, dass ich sie jetzt nicht in München habe abholen müssen, weil ich habe auch mal spaßeshalber geschaut, was passiert denn, wenn die in München ihren Flug nicht erreichen. Die wären da mit öffentlichen Verkehrsmitteln an dem Tag nicht mehr sinnvoll in die Gegend von Kehl gekommen. Weder mit der Bahn noch mit irgendwas sonst. Gut, Flixbus habe ich nicht überprüft, aber... waren sie noch sehr erstaunt von wegen, ja, hätten sie uns denn auch in München abgeholt? Und ich gemeint, naja... Also nicht für den gleichen Pauschalpreis wie Basel. Also da hätte man im Rahmen des Kilometerpreises nochmal nachverhandeln müssen. Aber grundsätzlich natürlich schon. Da waren sie also auch relativ begeistert, ob der Flexibilität. Aber ich war dann schon ganz froh, dass dem dann nicht so der Fall war. Weil Basel hin und zurück, reine Fahrzeit 3 Stunden. München hin und zurück 7 bis 8 Stunden. Ist natürlich ein Unterschied zur Abendstunde, wenn man am nächsten Morgen wieder früh raus muss. Ja, die Arbeit am Tag drauf, die war vergleichsweise unspektakulär. Abends traf ich mich dann noch mit einem guten Freund. Wir gingen zu unserem lieblingsitalienischen Restaurant nach Willstedt und aßen dort sehr lecker und sehr viel. Sind dann wieder auf die Fahrräder gestiegen, um nach Hause zu kommen. Es war schon dunkel und ja, wie soll ich sagen? Es ging leicht abschüssig auf einer gesandeten Abfahrt eines Hochwasserschutzdammes mit einer leichten Kurve drin. Und genau an dem Punkt dachte sich dann meine Sattelstütze, ich brech dann jetzt mal. Und zack lag ich auf dem Boden. Hab mir also sehr schön am linken Unterarm, linkes Handgelenk, Gesicht, Knie, beide Ellbogengelenke, also ein bisschen aufgeschürft. Also ich habe so ein paar schmerzhafte Stellen am Körper versammelt. Wie sich später herausstellen sollte, auch strategisch so gut, dass eine bequeme Schlafposition also echt schwer einzunehmen war. Und hatte dann eben noch auf dem Fahrrad noch knapp 7 Kilometer heim ohne Sattel. Bin dann überwiegend auf dem Gepäckträger gesessen, was also dem schnellen Vorankommen und der Bequemlichkeit jetzt auch überhaupt nicht dienlich war. Mich zu Hause erstmal so ein bisschen verarztet, also sah schon spannend aus, möchte ich sagen. Und das Ganze ist jetzt rechnerisch ziemlich genau knapp 3 Wochen her, verglichen mit jetzt. Also übermorgen sind es 3 Wochen. Und also jetzt ist so ziemlich fast alles zugeheilt. Also ein Knie sieht man noch ganz gut und ein bisschen am linken Handgelenk. Also ich hatte da schon ein bisschen Spaß damit, muss ich sagen. Aber zum Glück ist nichts gebrochen, bis auf die Sattelstütze. Ansonsten war noch bei dem Sturz der Verlust eines T-Shirts zu beklagen. Selbiges war aber eigentlich auch schon vorher, kurz vor Ende seiner Lebensdauer angelangt gewesen. Also das war dann der kleinste Teil. Und zum Glück habe ich erst ein paar Tage vorher, als ich in der Drogerie einkaufen war, gedacht, Mensch, ich habe nur noch wenig Pflaster daheim und Wundsalbe ist auch ziemlich alle. Könnte ich mal wieder, dann hat man es, wenn man es braucht. Also wäre ja nicht so eilig gewesen mit dem, dass man es braucht. Aber schön, dass das Zeug daheim verfügbar war. Ja, ansonsten in dieser Woche war mit der Arbeit hauptsächlich Taxi. Ein Tag war noch ein Ausflug von einem Wanderverein mal wieder in die Pfalz. Die fahren ja da 2-mal im Jahr mit uns hin. Im Prinzip unspektakulär, nur also irgendwann habe ich mal wieder so einen schönen Kartenausschnitt bekommen mit einem eingezeichneten Treffpunkt, wo ich auf die Gruppe warten soll. Ich bin auch sicher, den richtigen Treffpunkt gefunden zu haben. Denn direkt dort, wo das X auf die Karte eingezeichnet war, war auch ein kleiner See eingezeichnet. Und an dieser mehrere Kilometer langen Straße gibt es also nur einen einzigen See und direkt an dessen Parkplatz stand ich dann. Wer nicht kam, war dann die Gruppe. Und ich hatte dort tatsächlich auch keinerlei Handyempfang, noch nicht mal Notrufe möglich gewesen, was der Gruppe ähnlich ging. Und irgendwann kam dann ein Autofahrer von unten hoch vom Dorf her und hat gemeint, er wurde von einer Wandergruppe angehalten, die auf ihren Bus wartet. Er vermutet mal, dass ich das bin. Die sind wohl irgendwo falsch abgebogen und stehen jetzt also knapp 2 Kilometer weiter die Straße unten an einem anderen Wanderparkplatz. Ja, dann habe ich sie dort abgeholt. Es war also meine Gruppe, allerdings nicht vollständig, denn ein paar von der Gruppe haben also gedacht, sie versuchen eine Abkürzung zu finden und standen dann an irgendeinem Hotel im nahegelegenen Örtchen. Von dem Örtchen wusste ich bislang nur, dass der Kernortbereich für Busse gesperrt ist mit Schildern. Und ich wusste aber auch nicht genau, wo dieses Hotel ist. Jetzt hat also mein Navi mir einen Weg gegeben, der mich tatsächlich in den Ort reinführte, ohne dass ich an einem Busverbotsschild vorbeigekommen wäre. Und ich vermute mal, an der Stelle hat die Gemeinde einfach vergessen, eins hinzustellen, oder es war kaputt oder war gerade ausgeliehen an die Nachbargemeinde. Auf jeden Fall gehörte da grundsätzlich eins hin. Ich bin aber tatsächlich an keinem Fahrverbot vorbeigekommen. Stand aber dann irgendwann im malerischen Ortskern, habe die Straßenbreite nahezu vollständig eingenommen. An so einer Y-Kreuzung rechts wäre es zum Hotel gegangen, 500 Meter in eine enge Sackgasse rein mit parkenden Autos und links weiter in den Ortskern und also das Ganze als Einbahnstraße, also zurückfahren hätte ich auch nicht dürfen. Und da habe ich dann also der Gruppe gesagt, okay, geht mal ein Freiwilliger raus, sammelt die Leute ein und ich fahre jetzt mal da links, wo ich darf, weiter, weil wenn ich hier stehen bleibe, steht der gesamte Verkehr im Ort. Und versuche aus diesem engen Gewühle wieder rauszukommen. Und da, wo ich die erste Stelle finde, wo es breiter wird und ich anhalten kann, da warte ich auf euch. Ja, na gut. Ich habe ja durch meine langjährige Berufserfahrung, also inzwischen so einen Status erreicht, wo ich mich relativ wenig aufrege. So, ich weiß ungefähr, was geht mit dem 10-Meter-Bus rangiertechnisch. Ich weiß, was kann ich. Ich weiß auch normalerweise, an welchen Stellen muss ich aufpassen, wo wird es dann mal enger oder wo auch nicht. Also ich komme da zum Glück relativ selten in Hektik. Aber wenn man dann so einen unbekannten Ort mit historisch gewachsenem Altstadtkern durchquert und man weiß nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Also ein paar Mal wurde es schon eng. Ein paar Mal kam ich dann tatsächlich ins Schwitzen. An einer Stelle, da hat also auch die linke Seite des Busses schon in den Blütenblättern der am Balkon aufgehängten Geranien gewuschelt. Zum Glück nur in den Blütenblättern, nicht am Blumenkasten selber. Aber also da war schon nicht mehr viel Platzreserve und irgendwann war der Zauber dann rum. Ein paar Mal kamen mir Leute entgegen, habe ich Fenster aufgemacht, gefragt, ich meine, Entschuldigung, komme ich in die Richtung wieder auf größere Straßen? Jo, keine Ahnung, ich bin auch nicht von hier. Das war also auch nur bedingt hilfreich. Aber am Ende bin ich tatsächlich ohne Kratzer und ohne Unfälle aus dem Zauber wieder rausgekommen. Und eine Viertelstunde später kamen dann auch die vergessenen Wanderer. Und dann habe ich sie noch zwei Orte weiter zu einem Weingut gebracht, wo sie zu Abend gegessen haben. Und dann habe ich sie wieder heimgebracht. Und was ich dann ganz lustig fand, war der Organisator, der dann gemeint hat, oh Entschuldigung, dass ich sie da reingelockt habe. War es arg eng? Da habe ich gemeint, ja, teilweise schon. Und ich weiß inzwischen auch, warum das für Busse verboten ist. Also mit einem normalgroßen 12-Meter-Bus, also hätte ich an zwei Stellen auf jeden Fall irgendwo materialabhebende Vorgänge eingeleitet. Und dann guckt er mich ganz betroffen an, meint, aber Sie haben jetzt keinen Strafzettel bekommen, weil Sie da reingefahren sind. Also den übernehme ich dann. Ja, ist nett, aber in Bezug auf finanzielle Folgen war also ein Strafzettel über 20 Euro wegen am Verbotsschild vorbeigefahren. Wirklich das Letzte, worüber ich mir in dem Moment Sorgen gemacht hatte. Aber schön, dass wir auch darüber geredet haben. Echt jetzt. Tags drauf hatte ich dann als eigentliche Arbeit nur meinen Stammbus nach Steinenbronn zur Werkstatt zu bringen, wo dann während meines Sommerurlaubs die undringenden Wartungsarbeiten zu erledigen waren. Also Klimawartung und da mal wieder ein Zeitungsnetz erneuern und so. Jetzt in dem Fall auch den AdBlue-Tank abdichten, der tropfte ja. Sicherheitsprüfung war auch noch fällig im August. Das konnte ich vorher natürlich mit einem tropfenden AdBlue-Tank nicht machen. Das heißt, das habe ich denen dann auch noch übertragen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt irgendwann in der kommenden Woche, jetzt wo ich dann wieder in Kehl sein werde, den Bus auch wiederholen können werde. Ich füllte also in den leer getropften AdBlue-Tank morgens eine für die Strecke ausreichende Menge AdBlue ein und brung den Bus nach Steinenbronn. Stellte ihn ab, stellte einen aufgeschnittenen Kanister als Auffangbehälter unter die AdBlue-Tropfstelle, damit es denen nicht den ganzen Hof voll seicht. Hab drin Bescheid gegeben von wegen, ja, ich weiß, der hat erst den 1,5-Wochen-Termin, aber ich bin jetzt dann auch bald weg die Tage und deswegen hier und vergesst bitte nicht, die Sicherheitsprüfung noch zu machen. Schönen Tag noch. Und wollte mich dann oder mit den Öffis auf den Weg nach Hause machen. Und das Steinenbronn-Kehl mit Öffis ist also eine kleine Weltreise. Also ich werde normalerweise geschickt von Steinenbronn mit dem Bus entweder nach Leinfelden oder nach Echterdingen, von dort dann meistens mit der S-Bahn nach Rohr, von Rohr nach Stuttgart Hauptbahnhof, von Stuttgart Hauptbahnhof nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Appenweier, von Appenweier nach Kehl. Manchmal entfällt auch der kleine S-Bahn-Umstieg in Rohr, das sind dann die Feiertage. Und man ist also planmäßig, wenn man keine Anschlüsse verpasst, für eine Strecke, die auf der Straße über den Schwarzwald knapp 150 Kilometer wären, ist man so 4-4,5 Stunden planmäßig unterwegs, was eben auch an diesen 4-5 Umstiegen teilweise liegt. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, denn genau in diesen Tagen war zwischen Rastatt und Baden-Baden, also auf der Strecke Karlsruhe-Appenweier, ein Schienenersatzverkehr wegen Streckenbauarbeiten, von dem man in den Zeitungen immer wieder von chaotischen Zuständen las, von wegen zu wenig Busse, die Leute warteten stundenlang, die wurden teilweise mit Trinkwasser versorgt und bla Keks. Die Bahn-App hat mir dann dankbarerweise eine ganz andere Fahrstrecke vorgeschlagen, nämlich erstmal mit einem Bus nach Böblingen, genau, nach Böblingen, von Böblingen mit einem Nahverkehrszug nach Freudenstadt, von Freudenstadt nach Haslach im Schwarzwald, von Haslach nach Offenburg und von Offenburg nach Kehl. Also ein Umstieg weniger als sonst. Die Planfahrzeit ist sogar ein paar Minuten kürzer als auf der anderen Strecke. Und ich frage mich, warum die Bahn mir diese Strecke nicht immer anbietet. Die will ich ab sofort immer haben. Weil also zum einen, sie ist ein bisschen schneller. Man hat auch nicht mehr Umstiege oder manchmal sogar einen weniger. Die Umsteigezeiten, die sind okay, die sind also nicht zu knapp, da kann man ein paar Minuten Verspätung ausgleichen, sind aber auch nicht so, dass man sich jetzt tierisch langweilt. Und vor allen Dingen, die Umstiege sind an angenehm kleinen Bahnhöfen. Also wenn man in Stuttgart momentan wegen der Stuttgart 21 Baustelle vom Tiefbahnhof U-Bahn auf den Fernbahnhof wechselt, da ist man eine ganze Weile unterwegs. Also ich hörte von Leuten, die das häufiger gehen, auch schon liebevoll den Begriff Fernwanderweg. Karlsruhe ist auch immer so ein Riesengewühl an Menschen. So, dagegen sind Umstiege in Freudenstadt und Haslach echt angenehm, wenn man einfach nur umsteigen will. Und trotzdem sind die Bahnhöfe groß genug, dass bei 20 Minuten Wartezeit jemand bereit ist, einem irgendwie eine Tasse Kaffee zu verkaufen. Also das war echt die angenehmere Strecke. Und ich werde also, wenn ich die Strecke mal wieder fahre, zum Beispiel, wenn ich demnächst meinen Bus wieder abhole, da werde ich gezielt danach suchen, dass ich also über diese Verbindung fahren kann. Und ich verstehe nicht, warum der DB-Navigator mir die vorher nie angeboten hat. Denn wie gesagt, die Fahrzeit und die Umsteigeanzahlen, die sind nahezu identisch. Also es ist jetzt nicht so, dass die Strecke irgendwie eine Stunde länger dauern würde und sie deswegen nicht als Alternative gezeigt wird. Ich verstehe es nicht. Aber irgendwas wird den Algorithmus bewogen haben, mir diese Reisemöglichkeit bisher verschwiegen zu haben. Das Einzige, doof kann ich ja gut, also ich habe natürlich in den Zügen viel gelesen, hier mit meinem E-Reader. Doof kann ich richtig gut. Im letzten Linienbus innerhalb von Kehl, der mich dann bis nach Hause gebracht hat, da setze ich mich depp in den Sitz rein und habe den E-Reader noch in der hinteren Hosentasche. Das Geräusch knirschenden Glases hat mir dann auch sofort gesagt, okay, jetzt ist Display kaputt. Und das 2 Tage vor der Abreise in den Schwedenurlaub. Also ich lese ja außerhalb meines Urlaubs schon viel, aber ein Urlaub ohne Lesen ist für mich nicht vorstellbar. Also bin ich abends noch schnell mit dem Auto in den Mediamarkt nach Offenburg gefahren, in der Hoffnung, dort einen E-Reader zu bekommen. Die haben ein paar Regalmeter, die dafür vorgesehen sind, dass es E-Reader gibt. Dort gab es noch genau 3 verschiedene Modelle, davon jeweils ein Exemplar. 2 davon waren Kindle, die fielen weg, weil Kindle keine Onleihe unterstützt. Also Onleihe ist das E-Book-Leihsystem der öffentlichen, der Bibliotheken, der Stadtbibliotheken. Und darüber beziehe ich eben den Großteil meines Lesestoffs. Und dann hatten sie einen Tolino da, der die Onleihe laut Packungsaufdruck unterstützt. Also nahm ich diesen Tolino mit. Ansonsten habe ich ein Pocketbook, also so heißt der Hersteller, der ist nicht ganz so bekannt. Und ich bin mit diesem Pocketbook im Prinzip sehr, sehr glücklich. Und dann habe ich mir also abends noch diesen Tolino eingerichtet und also ich sag's mal so, ich werde jetzt nach dem Urlaub mein Pocketbook auf jeden Fall reparieren lassen und den Tolino als Reservegerät behalten. Der ist nicht schlecht, da will ich nichts sagen. Der hat sogar ein Farb-E-Ink-Display, also das ist ganz nett, mal das Buchcover in bunt zu sehen. Richtig brauchen würde ich die Funktion nicht. Was der Tolino auf jeden Fall besser macht als das Pocketbook, er hat als Ladestecker Standard USB-C und nicht diesen alten, was ist das, Mini- oder Micro-USB, also diesen flachen trapezförmigen, den man früher auch am Handy gehabt hat, der mechanisch nicht so stabil ist. Aber das war es dann auch schon mit den Vorzügen, muss ich ehrlich sagen. Mein Pocketbook, der hat natürlich einen Touch-Bildschirm hier für hier Buchstaben größer, kleiner ziehen, für mal was auf der Tastatur eingeben. Zum Umblättern hat er aber zusätzlich auch unten noch Hardware-Tasten und das finde ich sehr angenehm, denn die Hardware-Tasten, die liegen genau in der Gegend, wo ich das Gerät auch mit der Hand halte, sodass ich also umblättern kann, ohne umgreifen zu müssen. Der Tolino hat keine Hardware-Tasten, außer einem An-Aus-Schalter auf der Rückseite. Da muss man also auf den Bildschirm touchen, um zu blättern, und aber bitte auch nicht zu nah an der unteren Kante, sonst geht ein Menü auf. Also man muss, oder ich persönlich, so wie ich meinen E-Reader halte, muss zum Umblättern immer quasi aktiv die Handhaltung verändern. Das finde ich jetzt weniger gut als die Umschalttaste am Pocketbook. Und ja, mit der Onleihe, er unterstützt sie aber nicht so gut wie der Pocketbook. Das Pocketbook hat eine eigene App, die loggt sich in die Onleihe ein. Da kann ich also auch ganz bequem stöbern, Sachen direkt auf dem Gerät ausleihen und so. Und der Tolino, der hat halt irgendwie so einen sehr betamäßigen Webbrowser, wo ich mich in die Weboberfläche von Onleihe einloggen kann. Ich sag's mal so, zum Stöbern verwende ich inzwischen die Onleihe-App auf dem Telefon, leihe dort aus. Und wenn ich dort dann ausgeliehen habe, dann gehe ich in diesen Tolino-Webbrowser nur noch schnell auf die Download-Seite und lade mir diese 3-4 Buchdateien dann runter. Das geht schon. Das vorzeitige Zurückgeben, das geht dann auch direkt vom Startbildschirm hier durch langen Druck aufs Buchcover und dann geht so ein Menü auf. Das ist soweit ganz gut. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Tolino ein schlechter E-Reader wäre. Und ich war auch froh, dass er also im lokalen Einzelhandel so eilig verfügbar war, so kurz vom Urlaub. Aber wie gesagt, dennoch werde ich mein Pocketbook zur Reparatur schicken, damit ich den wieder als Hauptreader verwenden können werde. Und der andere kommt schön in die Schachtel und wird als Notreserve zu Hause liegen für den nächsten Anlass, wo ich mal wieder doof bin und den Reader kaputt mache. Ja, es war dann also auch schon kurz vor der Anreise gen Schweden im Zeitstrahl. Also wir sind jetzt inzwischen Mitte August. Ich packte also mein Zeugs hier für einen kombinierten Fahrrad-Camping-Urlaub. Und am Samstag, den 17. August, da machte ich mich dann mit meinem Gepäck und einem Vito unserer Firma, der in dem ich jetzt auch sitze, auf den Weg nach Norddeutschland. Denn ich wollte, also am Sonntag fuhr mein Kollege morgens mit der Reisegruppe ab Richtung Schweden, eben bis kurz hinter Hamburg. Da haben wir die Übergabe vereinbart an der Raststätte Holmmoor. Die ist direkt hinter Hamburg an der A7. Und ich wollte eben einen Tag früher schon mal anreisen, um nochmal dort in Ruhe zu übernachten und eben dann für die anstehende Nachtfahrt durch Dänemark durch den Bus so ausgeruht wie möglich übernehmen zu können. Mein Fahrrad habe ich dann schon im Bus unten verstaut gehabt, bevor ich abgereist bin. Und mit meinem sonstigen Gepäck bin ich dann mal Richtung Norden, habe dann unterwegs geschaut, wo gibt es irgendwie einen schönen, ruhigen Campingplatz, den ich mir aussuchen könnte. Kam dann auf Soltau. In Soltau habe ich schon mal auf einer Deutschland-Tour mit dem Fahrrad gecampt. Damals auf dem Campingplatz Simpel oder im Simpel oder zum Simpel. Der war ziemlich nah am Heidepark. Diesmal habe ich mir den Campingplatz Imbrock ausgesucht. Angerufen, ja, noch genügend Platz, aber bitte nicht nach 19 Uhr kommen. Das kriege ich hin. War dann kurz nach 18 Uhr dort. Und also schön abgelegen, irgendwie altes Gehöft, ein Riesen. Platz schön unterteilt mit Bäumen zwischendrin und da irgendwie ein Platz für Jugendgruppen, da ein Platz für Dauercamper, da ein Platz für Durchgangscamper. Also sehr, sehr schön. Badesee wohl auch am Platz, Restaurant am Platz. Sanitäranlagen, okay, ja, Duschen haben nochmal 50 Cent gekostet, aber die 50 Cent haben ewig gehalten. Ich habe irgendwie sehr gemütlich geduscht, mich danach abgetrocknet, angezogen. Bin danach ans Waschbecken, Zähne putzen, Kontaktlinsen drin und wollte gerade von der Kontaktlinse zur Deo-Creme umschalten. Da hörte ich dann das Klicken des Münzautomaten hier von meiner Dusche, die ich irgendwie eine Viertelstunde vorher oder so angetreten hatte. Das war also mehr als ausreichend. Platz preislich okay, 22 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Nur Barzahlung. Ich war dann schon ein bisschen besorgt, weil ich wollte noch ins platzeigene Restaurant gehen. Auch das nimmt nur Barzahlung. Und irgendwie habe ich dann meine 22 Euro, ich hatte 2 Zwanziger aus dem Geldbeutel gekramt und hatte irgendwie den Eindruck, dass das mein letztes Scheingeld wäre. Habe dann 18 Euro zurückbekommen und habe dann überlegt, wie weit komme ich mit 18 Euro im Campingplatzrestaurant. stellt sich raus, ich wäre weit genug gekommen, weil die Preise also dort sehr günstig sind. Ich hatte irgendwie Bratkartoffeln mit Sülze als Hauptgericht. Das lag irgendwie bei 7,80 Euro. Und es war dann auch gar nicht so dringend, weil ich habe übersehen, dass sich hinter meinen Papieren noch ein weiterer 20-Euro-Schein verkrochen hatte. Also ich konnte es abends in dem Restaurant richtig krachen lassen. Oder hätte es richtig krachen lassen können, wenn ich gewollt hätte. Das war also alles sehr, sehr preiswert. Der Campingplatz war okay. Ich habe dann also schön dort übernachtet, habe am nächsten Morgen mein Zeug zusammengepackt, bin dann nach Soltau reingefahren, habe einen Café gefunden, wo ich also frühstücken konnte. Die hatten im Prinzip ein herzhaftes und ein süßes Frühstück und das jeweils in der kleinen und der großen Variante. Ich habe mich für die kleine Variante des herzhaften Frühstücks entschieden. Und ich war satt bis zum Abend hin, möchte ich mal sagen. Also da hätte man auch zu zweit von frühstücken können. Also das war, wie gesagt, das Kleine. Das war irgendwie eine Riesenplatte mit selbstgemachten Brotaufstrichen, mit Aufschnitt, selbstgemachten Fleischsalat, Zwiebelmett und was weiß ich. Und dann eben Brötchenkorb dazu und da noch ein bisschen Salatgarnitur und gekochtes Ei dabei und was weiß ich. Also das war schon alles sehr, sehr toll. Und weil ich dann wirklich alle Zeit der Welt hatte, bin ich dann über die Landstraße oder Bundesstraße Richtung Hamburg gefahren, bin gar nicht auf die Autobahn rauf, habe mir vorher Soltau noch ein bisschen angeschaut. Und ich weiß, dass ich als Kind mal, waren meine Eltern mit mir mal in der Lüneburger Heide im Urlaub unterwegs und am Ende der Fußgängerzone von Soltau, da ist irgendwie so Straßenkunst, wo also im Prinzip das Straßenpflaster so schräg nach oben gebaut wird, dass es so aussieht, wie als ob man da so einen Schnitt gemacht hätte und an zwei Seiten die Straße so aufzieht. Das geht also so ein bisschen nach oben. Und ich hatte so eine spontane Erinnerung, die ich jetzt daheim verifizieren müssen werde, dass es von mir aus Kinderzeiten ein Foto gibt, wie ich genau auf diesem Asphaltschnitz da irgendwie sitze, hocke, stehe, keine Ahnung was. Ich muss das mal gucken, wenn ich dran denke, setze ich es vielleicht in die Sendungsnotizen hier im Blog zu dieser Episode. Also irgendwie hatte ich da so eine Rückerinnerung, die mich seitdem so ein bisschen beschäftigt. Und ja, bin dann weiter nach Hamburg, habe mir irgendwo erstmal eine Esso-Tankstelle gesucht, wo ich vollgetankt habe für den Kollegen, der ja dann mit dem Auto am nächsten Tag wieder zurückfahren musste. Hab mir dann irgendwo eine ruhige Parkstelle im Industriegebiet gesucht, wo ich nochmal 2 Stunden die Augen geschlossen habe. Bin dann durch die Stadt weiter Richtung Norden gefahren, habe ein Lokal gefunden, wo ich dann also noch hier Burger und Fritten zu Abend aß. Schweinske hieß das, glaube ich. Das scheint wohl dort oben was zu sein, von dem es mehrere Filialen gibt, wenn ich die Karte richtig verstanden habe. Hauptfachgebiet wohl Schnitzel, aber sie haben eben auch Burger und anderes. Also der Burger war, was das Bun und die Beläge anging, solide gut. Das Patty hat mich nicht so ganz überzeugt. Also zum einen war es zu durchgegart und zum anderen hat es also für mich so von der Konsistenz und allem also eher wie so ein Tiefkühlpatty gewirkt. Also nicht, dass da einer frisch irgendwie Hackfleisch in Form gedrückt hätte. Also da leichte Abzüge in der B-Note meines Erachtens. Aber ansonsten solide, gute Fritten, Getränk dazu. Und irgendwann abends ab 6:30 stand ich dann auf der Raststätte Holmmoor bereit, habe nochmal die Augen schließen können. Gegen 7:30 kam dann der Kollege mit der Busgruppe, die haben dann erstmal gemütlich Pause gemacht. Wir haben Übergabe gemacht, der Kollege hatte ein Hotel ganz in der Nähe. Und dann kam erstmal die erste Überraschung, weil das Freizeitteam ist also ähnlich liebenswert verpeilt wie ich auch manchmal. Ja, wir sind ja schneller bis Hamburg durchgekommen, als wir ursprünglich geplant hatten. Jetzt ist eine Teilnehmerin, die ist gerade mit ihren Eltern im Norden im Urlaub, die will jetzt hier noch zusteigen, aber wir haben der zu spät Bescheid gesagt, weil wir eigentlich erst zwischen 9 und 10 ankommen wollten abends. Und jetzt brauchen die noch eine Weile. Na gut, wir haben dann alle in den Bus gepackt, dann bin ich auf die Autobahn, bin 2000 Meter gefahren, bin Quickborn wieder runter, da gibt es im Industriegebiet eine Filiale des Gasthauses zur Güldenen Möwe, wo wir dann die ganzen Teilnehmer abgesetzt haben, von wegen, ja, esst noch mal eine Stunde was, weil es dauert ja noch eine Weile. Ich habe dann in diesem Industriegebiet noch eine preiswerte Automatentankstelle gefunden, um nochmal Diesel randvoll zu füllen, damit ich in Skandinavien so wenig wie möglich tanken müssen werde. und habe mich dann wieder in die Nähe vom McDonald's gestellt und auf die Leute gewartet. Und so habe ich zwar den Bus abends irgendwie um 7:45 übernommen, aber richtig losgefahren sind wir dann doch erst gegen 9:30. Nichtsdestotrotz war die Anreise durch Schweden dieses Jahr, durch Dänemark nach Schweden dieses Jahr so schnell und zügig, wie glaube ich noch nie. Also ich habe dann, ich meine, nachts schlafen ja die meisten da im Bus so ein bisschen. Ich habe also die Pausen so gemacht, so nach gesetzlichem Mindestmaß. Wir sind über die Brücken drüber gefahren. Wir waren dann morgens um 7:30 schon in Skuggebo. Normalerweise rechne ich mit den Pausen eher so 11 bis 11,5 Stunden. Und wir haben jetzt halt nur 10 Stunden mit inklusive der Pausen gebraucht. Also das ging wirklich rasant und flott. Mit den Brücken, das war alles kein Problem. Storebeltbrücke konnte ich mit der DKV-Karte bezahlen, die wir ja inzwischen haben. Für die Öresundbrücke hatten wir vorher so einen Vertrag abgeschlossen, wo es dann hieß, Kennzeichen wird erkannt, Rechnung wird geschickt. Das hat auch funktioniert. Alles bestens. Als wir dann ins Skuggebo ankamen, ja, wir konnten schon ins Haus. Wir haben also von dem Vermieter rechtzeitig den Türcode mitgeteilt bekommen. Das Einzige, er kam dann später nochmal und hat uns den Schlüssel für die restlichen Räume gegeben, was auch gut war, denn die Gruppe, die vorher abgereist ist, am Tag vorher, die hat aus irgendwelchen Gründen im Technikraum den Hauptsicherungsschalter auf Null gestellt, weswegen dann auch das Hauswasserwerk nicht mehr funktioniert hatte. Das heißt, wir hatten einen Bus voll Teenagern, die dann auch gerne mal aufs Klo gegangen wären, aber spülen war halt nicht. Oder spülen war halt pro Kabine einmal und dann war der Kasten leer. Wir haben dann ein bisschen Seewasser von unten mit Eimern herbeigeholt, um denjenigen, die also in größter Not waren, die Linderung ihrer Nöte zu ermöglichen. Aber wenige Stunden später kam dann auch schon der Platzvermieter und hat uns dann eben alles andere wieder aufgemacht. Und es ist ein wunderschönes Gelände. Also wir waren jetzt schon zum 5. Mal mit Jugendgruppen. Riesen viel Platz. Das Haus hat so 20, 30 Betten. Wir waren jetzt knapp 50 Leute. Das heißt, draußen haben wir noch Gruppenzelte hingestellt. Für die ist also auch aller Platz. Also da finden auch teilweise große Pfadfinder-Treffen statt mit also viel, viel mehr Leuten. Im Haus selber ein Gemeinschaftssaal für 50 Leute. Eine Küche, die daraufhin ausreichend groß ausgestattet ist, hier mit ausreichend Kochstellen, Kühlraum für Lebensmittelvorratshaltung, Gastrospülmaschine, draußen auf dem Gelände nochmal 10 Außen-WCs, damit es da zu den Stoßzeiten nicht zu langen Schlangen kommt. Und so Sportplatz, also hier so Volleyballfeld, eigener Strand am See mit Kanuhaus, mit Sauna, tipptopp und so weit weg von den nächsten Nachbarn, dass man also auch nicht abends um 10 mucksmäuschen still sein muss. Das ist schon alles sehr, sehr nett dort. Ich habe dann an dem Tag, war ich dann noch bei der Gruppe, bis zum nächsten Mittag und bin dann nach dem Mittagessen am zweiten Tag mit meinem Zeltgepäck 30 Kilometer Fahrrad gefahren, nämlich nach Värnamo. Das ist die nächste größere Stadt mit allen Annehmlichkeiten und habe mich also dort dann für 5 Nächte auf dem Campingplatz eingemietet. Das war schön, also auch wieder am Platz gab es nichts auszusetzen. Ein schönes, schöne Parzelle mit Strom, ein paar Bäume drauf, die so ein bisschen, wenn die Sonne stark geschienen hätte, für Schatten gesorgt hätten. Das Einzige, ich hatte jetzt mit meinen Nachbarn ein kleines bisschen Pech. Da kann der Campingplatz nichts dafür, also und zwar hatte ich Parzelle 30. Auf den Parzellen 29 und 31 standen größere, luxuriösere Wohnwägen, also ein Wohnwagen und ein Wohnmobil mit 2 schwedischen Paaren, jeweils im hohen Rentenalter, mit ein paar Hunden und so. Die Hunde waren total niedlich. Und die verbrachten wohl ihren Sommerurlaub gemeinsam und kannten sich und haben sich also relativ wenig Zwänge auferlegt, nur weil ich da jetzt zwischen denen gewohnt habe. Das war also stellenweise ein bisschen anstrengend, also dass sie sich also in eher brüllendem Ton über mein Zelt hinweg unterhalten haben, das konnte ich noch ganz gut ausblenden. Dass aber auch dann ständig in Hörweite neben meiner Zelthaut irgendwelche überschüssige Körperluft aus allen dafür in Frage kommenden Körperöffnungen geräuschvoll abgelassen wurde. Ja, muss man mögen. Ich habe mir dann nur gedacht, ja, zum Glück schnarche ich ziemlich laut, freut euch auf die Nacht, da ist meine Rachezeit. Ansonsten war Wernamo sehr schön. Also ich bin dann 5 Nächte dort geblieben und habe mich auch hauptsächlich in Wernamo aufgehalten und habe halt, je nachdem wie das Wetter war, entweder im Zelt gesessen oder in irgendwelchen Parks und habe gelesen, bin rumspaziert. Einen Tag wollte ich mal zum Naturschutzgebiet Store Mosse radeln. Da war laut Wetter-App also mit Trockenheit zu rechnen. In der Wahrheit leider so gar nicht. Und als ich dann ankam, hat sich dann der Nieselregen in dichten Bodennebel verwandelt, sodass ich also vor der Wahl stand, spaziere ich jetzt in einem mir unbekannten Naturschutzgebiet auf mir unbekannten Wanderwegen, die ich wegen des Nebels nicht sehen kann und wo ich die Natur optisch nicht genießen kann, oder lasse ich es einfach bleiben. Habe mich dann für bleiben lassen entschieden und bin wieder zurück nach Wernamo geradelt. Netter Entspannungsurlaub von ein paar Tagen. Essensmäßig war es jetzt keine so kulinarische Reise, wie ich das in Frankreich immer habe, aber ich konnte immer gut und ordentlich essen für faire Preise. Also irgendwelche Mittagstagesgerichte, die gibt es in Schweden relativ häufig. Also einen Mittag war ich in einer Pizzeria, da gab es irgendwie mittags jede Pizza zu einem Festpreis von umgerechnet irgendwie 11 Euro. Da war dann schon noch ein Softdrink mit dabei und Kaffee danach und irgendwie ein Salat vom Buffet. Den anderen Tag hatte ich an einem Foodtruck, der vom Supermarkt gestanden ist, einen riesigen und sehr gut zubereiteten Kartoffelpuffer mit Preiselbeeren und gebratenem Speck. Den anderen Tag hatte ich im Café des nämlichen Supermarktes ein bombastisches Krabbenbrötchen mit einem Kaffee zusammen, was also mengenmäßig auch schon als Mahlzeit ausreichte. Solche Dinge halt. Das war schon alles sehr, sehr gut. Und so habe ich dann die 5 Tage rumgebracht. Es war auch genau in den 5 Tagen gerade das Volksfest in Wernamo, die Wernamo-Tage, Wernamo-Dagana, wo also in der Stadt auch noch ein Haufen hier Ess- und Trinkbuden aufgestellt waren und Live-Musikprogramm abends. Das habe ich jetzt abends nicht besucht direkt, aber ich konnte also teilweise wirklich gute Musik auch im Zelt hören, was dann so aus der Stadt zu mir rüberschallte. Da traten also wirklich auch Leute auf, die von Musik machen was verstanden haben. Das war schon alles wirklich sehr, sehr nett. Am Sonntag habe ich dann eben morgens mein Zeug zusammengepackt und bin nicht direkt wieder zur Gruppe zurückgeradelt, sondern erst nochmal zum Supermarkt raus. Der hat in Schweden auch sonntags offen, denn ich wurde gebeten, dort, wohin ich jetzt unterwegs bin, noch eine Dose Surströmming, also diesen fermentierten Fisch, mitzubringen, wenn mir das möglich wäre. Und das ist es mir natürlich. Und da der in schwedischen Supermärkten, trotz dass er konserviert ist, gekühlt verkauft wird, dachte ich mir, den kaufe ich am letzten Tag und dann kann ich ihn eben bis zur Abreise in den Kühlraum der Gruppe stellen. Und man hört ja immer wieder solche Geschichten hier, dass also diese Brühe in der Dose von Surströmming wohl ein ganz eigenes Geruchsaroma haben sollte. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, wo irgendwie vor Jahrzehnten in Köln einer Mieterin oder einem Mieter fristlos gekündigt wurde, weil die betreffende Person irgendwo im Streit mit voller Absicht im Treppenhaus des Mietshauses Surströmming-Brühe verteilt hätte. Und bei der Gerichtsverhandlung wurde dann wohl eine weitere Dose Surströmming im Gerichtssaal geöffnet. So las ich darüber. Und daraufhin wurde dann bestätigt, ja, die fristlose Kündigung sei absolut rechtens gewesen. Man liest, dass es bei irgendwelchen Fluggesellschaften verboten ist, Surströmming mit dabei zu haben, also in geschlossenen Dosen, wegen des Risikos, dass die Dose aufgehen könnte. Deswegen dachte ich mir, naja, ich kaufe dazu noch eine Packung Ziploc-Beutel, die guten von Toppitz mit der Doppelnaht, und packe die Dose dann danach so in 3-4 Lagen Zip-Beutel, einfach nur, um das Risiko zu verhindern, dass da für den Fall, dass die Dose doch aufgehen sollte während der Busfahrt, dass da allzu viel dann raustropft. Bis jetzt ist alles gut gegangen, die Dose verhält sich unauffällig, ist auch noch nicht gewölbt. So wie mich die Kassiererin angegrinst hat, bin ich nicht der erste Tourist oder sonstige Mensch, der die Kombination Surströmming mit Ziploc-Beuteln gekauft hat. Auf die Idee kamen wohl schon andere vor mir. Da war so ein wissender Blick beim Scannen meiner Einkäufe. Ja, dann radelte ich weiter, wieder Richtung Gruppe. Es gibt noch so einen kleinen Ort, ein paar Kilometer vor dem Camp. Der heißt Oos und hat ansonsten relativ wenig zu bieten. Da fährt aber, da ist so eine alte Schmalspurbahnstrecke und im Sommerhalbjahr gibt es da ab und zu Museumsdampfbahnbetrieb. Das habe ich die ganzen Male, wo ich bis jetzt dort unten war, immer wieder mal gelesen, habe die Dampfbahn aber nie in Betrieb gesehen. Jetzt kam ich da eben auf dem Weg zur Gruppe dran durch und stellte sich heraus, es war ein Dampfbahnwochenende. Und es fing gerade an zu regnen. Also setzte ich mich dort erstmal in das zu diesem Anlass eröffnete Café und nahm Kaffee und Kuchen zu mir, bis der Regenschauer ein bisschen vorbei war. Nebendran war noch so ein kleines, ja, sie nannten es Museum, eröffnet. Also da gab es halt so nette alte Sachen, alte Haushaltsgegenstände, alte Maschinen und so weiter zu bewundern. Eintritt frei gegen Spende, wenn man das möchte. Museum im Sinne von, da wird didaktisch irgendwas einem gezeigt, jetzt eher nicht so. Also das war eher eine zweistöckige Scheune, wo also wirklich alles vollgestellt war mit schönen alten Gegenständen. Also nicht falsch verstehen, ich hatte da durchaus Freude daran, mir das anzuschauen, aber also eben, also das Wort Museum beinhaltet für mich also noch ein bisschen mehr didaktisches Konzept mit Erläuterungstafeln oder so. Das war jetzt dort nicht so der Fall, sondern es war halt eine Scheune voll mit schönen alten Sachen, die anzuschauen Spaß gemacht hat. Und ja, dann bin ich weiter zur Gruppe, habe dort wieder mein Zelt aufgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am nächsten Tag stand ja dann der Busausflug mit der Gruppe an. Deswegen bin ich ja an diesem Sonntag wieder zurückgefahren. Es ging zu einem Stadtausflug in das ungefähr 60 Kilometer entfernte Växjö. Das ist eine etwas größere Stadt als Värnamo und auch da waren wir schon ein paar Mal. Das ist ganz nett dort. Ich hatte eine Mission. Ich dachte mir, ich schaue mal in Växjö, ob ich ein Taschenmesser kaufen kann. Ich hatte nämlich mein Victorinox-Taschenmesser verloren. Irgendwo vermutlich auf dem Campingplatz in Värnamo. Es war auf jeden Fall zu Urlaubsbeginn noch da und zu Urlaubsende war es weg. Und ein Taschenmesser habe ich eigentlich immer in der Tasche und dann dachte ich mir, dann kaufe ich mir das in Växjö. Dann habe ich nämlich ein praktisches Souvenir und wenn ich mein Taschenmesser danach dann gebrauche, dann denke ich immer wieder an diesen Ausflug zurück. Wir kamen also am späten Vormittag in Växjö an, haben den Bus und die Begleitfahrzeuge geparkt und dann sind also die Jugendlichen, wie es ihr Job auf solchen Ausflügen ist, also erstmal in die örtliche Dépendance des Fastfood-Filialisten gestürmt, um dort die Bestände zu dezimieren. Das Freizeitteam und ich, wir sind dann in ein Lokal, wo wir vor 5 Jahren schon mal waren, in so eine Kellerbar zum Mittagessen gegangen. Auch da gab es Burger als Tagesgericht, nur in geil. Und ich würde sogar sagen, für die Menge sogar billiger als beim McKing. Also man konnte sich dort irgendwie den Basisburger mit Fritten in 4 Varianten als Basisburger geben lassen. Das war also einmal Rind, auf Wunsch auch mit Bacon und oder Käse. Es gab das Ganze mit Huhn, es gab das Ganze mit Halloumi und es gab das Ganze in vegan. Wobei ich mir jetzt nicht gemerkt habe, woraus das vegane Patty bestanden hat. Und alles, was auf den Burger ansonsten, außer Brötchen und Patty und eben Speck oder und Käse, wenn man das wollte, alles, was da sonst noch drauf kommen sollte oder nicht, also irgendwie Salatfrüchte, Zwiebeln, Soßen, das konnte man sich am Salatbuffet zusammen mit dem Salat, der da dabei war, nehmen und dann eben selber drauflegen, sodass man am Ende also wirklich einen Burger hatte, auf dem garantiert nichts drauf lag, was man nicht gerne essen möchte. Beziehungsweise, wenn was drauf lag, was man nicht gerne essen möchte, dann wäre man selbst dafür ursächlich verantwortlich gewesen. Und schönes Salatbuffet dabei und auch das wieder so ein sehr vernünftiger Mittagsmenüpreis. Also dieser handwerkliche Burger mit Fritten und einem Softdrink, Kaffee danach war auch frei. Und eben Salatbuffet, der kam irgendwie pro Portion auf 10,50 Euro umgerechnet etwa. Also wenn ich überlege, wie weit ich in Deutschland für 10,50 Euro bei den großen, bekannten Fastfood-Filialisten komme, würde ich sagen, ich hatte dort ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ja, nach dem Mittagessen waren ja noch ein paar Stunden Zeit und ich hatte ja die Mission Taschenmesser und bin also durch den Fußgängerzonenbereich der Stadt Växjö meandert und habe also festgestellt, ich sehe keinen Laden, der offensichtlich Taschenmesser verkauft. Also es gab sogar eine Filiale eines Kaufhauses, einer schwedischen Kaufhauskette namens Orleans, aber zumindest die Filiale in Växjö war jetzt auch nicht so groß. Auch keine Taschenmesser. Zumindest nicht, dass ich sie gesehen hätte. Gut, ich hätte natürlich Leute fragen können. Aber das wäre ja zu einfach. Und dann habe ich mal so ein bisschen herumgegoogelt und habe versucht rauszufinden, wie komme ich denn in Växjö an ein Taschenmesser? Und kam also dann durch entsprechendes Googlen darauf, es gibt irgendwie eine Kette von Haushaltswarengeschäften, die auch Victorinox verkaufen. Und davon gibt es eine Filiale in Växjö, aber nicht in der Fußgängerzone, sondern draußen in einem Einkaufszentrum am Stadtrand. Naja, dann bin ich halt erstmal zum Busbahnhof, habe den Fahrkartenautomaten gefunden, habe dann eine Fahrkarte mir ausdrucken lassen mit 4 Kronen Preisaufschlag, weil ich mir die auf Papier drucken ließ und nicht die App benutzt habe. Bin dann raus in dieses Einkaufszentrum gefahren, habe die Filiale des Haushaltswarengeschäftes gefunden und habe dann also mal nach Victorinox-Taschenmessern gefragt und habe dann die Auskunft bekommen, ja, die laufen bei uns nicht so gut. Die haben wir zwar im Grundsortiment, aber nur auf Vorbestellung. Aha. Naja, dann habe ich dort noch ein Frusteis gegessen, wenn ich schon mal dort war. Also nicht in der Haushaltswarenfiliale, sondern in dem Einkaufszentrum. Bin dann wieder zur Bushaltestelle. Dort stand kein Fahrkartenautomat. Ups. Hab dann ein Ticket beim Fahrer bekommen mit 8 Kronen Preisaufschlag, weil Papierticket und beim Fahrer gekauft. Ne, dachte ich mir, irgendwann ist auch mal gut mit den Aufschlägen. Bin dann wieder zurückgefahren und bin wieder ziellos durch die Fußgängerzone von Växjö meandert. Und bin wirklich, als ich immer noch kein Messer gefunden habe, dann kurz vor knapp noch in eine kleine Sackgasse rein, als ich eigentlich schon zum Bus zurück wollte und fand dort tatsächlich einen Camping- und Outdoor-Laden, der Victorinox hatte. Und der hatte original Leatherman. Wobei Leatherman ist mir für die Hosentasche zu sperrig und ein Leatherman-artiges Multitool habe ich von Victorinox. Und ja, ansonsten hatten sie dort noch markenlose Billigtaschenmesser, die sahen aber so vertrauenswürdig aus. Also da dachte ich mir, wenn ich damit an einem kühlen Morgen mir ein Butterbrot schmieren will, da gewinnt aber auch die Butter gegen die Klingen. Und kaufte mir dann wieder ungefähr so vom Modell her, vom Funktionsumfang ungefähr das, was ich verloren hatte. Nämlich in dem Fall war es, glaube ich, der Climber, das Victorinox Climber von eben Dinger. Ich wollte kein so ein ganz riesiges Taschenmesser haben. Was mir aber wichtig war, war die Schere. Und die Schere war das, was den Climber vom Camper-Modell unterschied. Der Camper hatte anstelle dessen eine Holzsäge. Und wenn ich jetzt so an meinen Lebensalltag zurückdenke, wie oft muss ich mir vielleicht mal irgendwie eine Ecke von einem Fingernagel abschneiden und wie oft muss ich einen Baum, der mir im Weg liegt, durchsägen. Da dachte ich mir, die Schere ist, glaube ich, nützlicher. Und stellt sich dann noch raus, gegenüber dem Online-Preis, der mir angezeigt wurde für das Victorinox-Messer in dieser Haushaltswarenfiliale, wo ich zuerst hingeströmt bin, habe ich sogar noch irgendwie 150 Kronen, also 15 oder 13 Euro gespart. Und so konnte ich wenigstens auch mal das Öffi-System von Växjö ausprobieren. Also am Ende war es dann doch ein sehr erfolgreicher Tag. Den Dienstag, den habe ich dann so ein bisschen bei der Gruppe verschlampert und mit sehr viel Lesen und hier alle wichtigen Hauptmahlzeiten des Tages mitnehmen, weil das Verpflegungsteam der Freizeit mal wieder Wunderbares vollbracht hat. Also das war alles sehr, sehr gut und sehr, sehr fein. Und nachdem mir dann der Verantwortliche der Freizeit angeboten hat, ich könnte mir auch gerne mal für einen Tag eins der Begleitfahrzeuge ausleihen und einen privaten Ausflug unternehmen, habe ich dann dieses Angebot am Mittwoch wahrgenommen. Man lieh mir also einen Ford Transit. Ich habe mich auch gleich ein bisschen wie auf Arbeit gefühlt, denn das Erste, was mir das Auto sagte, als ich den Schlüssel rumdrehe, Tank ist leer, Restreichweite 40 Kilometer. Im ländlichen Schweden. Also die nächste Stadt auf der Strecke, in die ich hätte fahren wollen, wäre Värnamo gewesen. Das sind eben 30 Kilometer. Das habe ich mich tatsächlich mit diesem leeren Tank nicht mehr getraut, sondern bin in die falsche Richtung nach Lammhult gefahren, weil das eben nur 18 Kilometer sind. Da gibt es eine kleine Automatentankstelle. Da stand ich dann mit einer angezeigten Restreichweite von, ich glaube, 21 Kilometern. Und wollte Diesel tanken und meine beiden privaten Bezahlkarten wurden zwar erstmal vom Automaten geprüft, dann aber für nicht würdig befunden. Und dann wurde mir auch schon erstmal ein bisschen heiß, weil mir war also klar, ich komme von hier mit diesem Resttropfen Sprit, der da drin ist, auf keinen Fall zur nächsten Tankstelle, die da ist. Und hab so überlegt, sag mal, ist genügend Geld auf den Karten? Also auf meiner Prepaid Visa waren noch zu dem Zeitpunkt 170 Euro drauf. Auf meinem Bankkonto ähnlich viel. Und da dachte ich mir, naja, vielleicht will der aber auch einfach bei der Tankfreigabe mehr als 170 Euro blockieren. Also ich kenne zu Hause das so, dass Tankautomaten typischerweise 60, 80 oder 120 Euro blockieren. Und wenn die nicht drauf sind, geht's halt nicht. Aber kann ja sein, dass der Betrag in Schweden großzügiger gewählt ist. Keine Ahnung, die blockieren 2000 Kronen, sind 180 Euro oder so. Da kommst du dann mit 170 natürlich nicht weit. Und hab dann einfach mal schnell, weil das in Echtzeit geht, von meinem Tagesgeldkonto noch mal ein paar hundert Euro auf mein Bankkonto überwiesen. Hab die Karte dann noch mal in den Tankautomaten gesteckt und dann hat es mit dem Tanken auch funktioniert. Hab dann also das Auto vollgetankt, mir natürlich eine Quittung geben lassen, denn dieses Volltanken, das bekomme ich selbstverständlich wieder erstattet. Das war ja vor meinem Ausflug. Hab dann auch das Geld, was ich vom Tagesgeldkonto auf dem Konto schnell geparkt hatte, 3 Minuten später wieder zurückgeschoben. Jetzt brauchte ich es ja nicht mehr und bin dann über wunderschöne Landstraßen durch eine wunderschöne Gegend nach Halmstad gefahren, nahe der Westküste Schwedens, und habe mir das mal angeschaut. Schöne Stadt mit einem schönen großen Marktplatz und irgendwie sehr malerisches Schlösschen am Fluss, davor ein sehr malerisches altes Segelschiff, was da rumsteht. Ein paar schöne alte Gebäude in der Stadt. Ich habe dann dort noch bei einem chinesischen Lokal hier Mittagsbuffet auch wieder zum Tagesgerichtpreis als Mittagessen gehabt. Bin dann ausgiebig durch die Stadt spaziert, habe mich dann wieder ins Auto gesetzt, bin dann noch ein Stückchen weiter nach Norden gefahren, an einen küstennahen Ort, bin dort mal zum Strand runter spaziert, dass ich wenigstens einmal kurz das Meer gesehen habe. Habe mich dann langsam wieder auf den Rückweg gemacht, also später Nachmittag. Denn am nächsten Tag sollte ja die Abreise sein, allerdings erst abends um 9. Also der ganze Tag, der ganze Donnerstag war geplant für Packen, Zelte abbauen, Lager aufräumen. Und saß gerade in dem Auto wieder Richtung Skuggebo, als dann mein Telefon anhub zu klingeln und der Freizeitverantwortliche am Apparat war und mir als erstes nach der Begrüßung die Frage stellte: Wie stehst du eigentlich zu spontanen Überraschungen? Meinte ich, naja, sowohl mein Chef als auch unsere Kundschaft arbeiten beständig daran, dass zumindest was meine Arbeit angeht, die Anzahl an spontanen Überraschungen ein gewisses Level nie unterschreitet. Ah, sehr gut, wunderbar. Wir haben da nämlich ein Problem. Uns hat gerade der Vermieter der Lokalität in Skuggebo angerufen. Der hat das mit unserer Abreise sich irgendwie falsch notiert. Der ging davon aus, dass wir morgens um 9 schon abreisen, statt abends um 9. Und jetzt reist da morgen Mittag schon die nächste Gruppe an. Und also auf jeden Fall 10, 11, so rum sollten wir nach Möglichkeit vom Platz weg. Aha. Ja, wir haben unser Tagesprogramm auch geändert. Die Teilnehmer sind gerade schon am Zelte abbauen und am Material richten und so weiter. Ist gerade alles ein bisschen chaotisch. Ja, klingt so. Und naja, wir sind dann also so verblieben. Ich fahre jetzt erstmal zurück und wir reden nachher persönlich in Ruhe weiter. Ich habe mich also dann weiter auf den Weg gemacht, habe dann in Värnamo nochmal den Bus vollgetankt, um den Verbrauch, den mein privater Ausflug verursacht hat, hier zu decken. Bin zur Gruppe gefahren, habe dann in Anbetracht der verfrühten Abreise schnell in Värnamo im Supermarkt noch ein bisschen Cola mitgenommen, ne, Koffein für über Nacht. Und bin dann zur Gruppe und dann haben wir also uns erstmal zu einer Strategiesitzung hingesetzt, weil die Sache ist ja die, wenn wir morgens um 9 statt abends um 9 losfahren, ja, fahren wir halt morgens um 9 los, dann sind wir halt auch 12 Stunden früher in Holmoor. Davon ist aber mein Kollege dann dort noch nicht da. Und wegen dieser Kurzfristigkeit konnte ich bei meinem Kollegen da auch nicht mehr so viel dran ändern. Der hatte an diesem Mittwoch noch Tagesarbeit gehabt. Das heißt, der konnte eigentlich nicht viel, viel früher als Donnerstagmorgen überhaupt erstmal anreisen. Und eigentlich wollte ich auch, dass der Kollege, der also nicht ganz so viel Erfahrung in diesen Langstreckenfahrten hat wie ich, dass der in seinem Hotel morgens noch Zeit hat, ein Frühstück einzunehmen, bevor er sich auf so eine volle Lenkschicht setzt. Zumal ja den Eltern angekündigt war, eure Kinder kommen am Freitag gegen 19 Uhr zurück. Mit Sicherheit sind da auch Eltern dabei, die den Tag über anderweitig verplant haben, sei es durch Arbeit, sei es durch was sie sonst zu tun haben. Und wenn man dann einfach irgendwie 10 Stunden zu früh in Kehl sind und da können dann Kinder nicht abgeholt werden, ist ja auch also nicht machbar. Also uns war relativ schnell klar, dass also an der Rückkehrzeit in Kehl wenig so wenig wie möglich geändert werden sollte. Damit auch an der Übergabezeit des Busses in Holmmoor an meinen Kollegen. Ja, und dann haben wir also gesagt, okay, haben also dann mit dem Vermieter 11 Uhr vereinbart zur Hausübergabe. In der taktischen Erwägung, dass es dann sowieso 12 mindestens wird, bis wir loskommen, bis alles geklärt ist. Und haben dann gesagt, ja, dann halten wir eben unterwegs noch in Malmö. Das liegt auf dem Weg, ist schön. Und dann müssen dann die Teilnehmer halt dort ein paar Stunden totschlagen und nochmal irgendwie eine McDonald's-Dependance leerfuttern. Und dann fahren wir so spät wie möglich in Malmö ab. Und ich fahre halt dann langsam, nicht zu langsam wegen meiner Gesamtlenkzeit und mache ewig lange Pausen zu Uhrzeiten, wo man keine ewig langen Pausen machen will. Einfach nur Zeit schinden, Zeit schinden. Und wenn das nicht reicht, auch noch ein bisschen Zeit schinden. Ja, so waren eben unsere Pläne an diesem Mittwochabend. Dann fiel uns noch Siedenteils ein. Oh, wir wollten uns ja in Schweden noch um den Biegungswinkel des verbogenen Stützrades an unserem Gepäckanhänger kümmern. Der Gepäckanhänger war zu diesem Zeitpunkt bereits an den Bus angekoppelt. Ein paar Feldbetten lagen schon drin, noch nicht alle. Wir hatten schlaue Ideen, wie wir das Ganze wieder zurückgebogen bekommen. Die wären vermutlich arbeitsschutzrechtlich allesamt höchst bedenklich gewesen. Deswegen würde ich auch nie zugeben, wie wir es wieder hinbekommen haben. Also wenn beispielsweise, ne, ganz hypothetisch, irgend so ein Dirmel auf die Idee gekommen wäre, mit dem Begleitfahrzeug der Gruppe da nah quer ranzufahren, und dann irgendwie einen alten Spanngurt zu nehmen, den zweimal oben ums Stützrad zu wickeln und auf der anderen Seite um die Anhängerkupplung des Begleitfahrzeuges. Und dann kontrolliert mit dem Begleitfahrzeug langsam loszufahren, bis das Stützrad wieder gerade ist. Das würde vermutlich gegen ganz viele Arbeitsschutzbestimmungen verstoßen. Deswegen war das auch nur ein ganz theoretischer Gedanke. Und da das Begleitfahrzeug, das da zufällig in der Nähe stand, als sich wie durch ein Wunder das Stützrad wieder gerade bog, da das mit lauter Bibelzitaten beschriftet war, weil es ja eine kirchliche Freizeit war, vermute ich einfach mal, dass es irgendwie göttlicher Beistand gewesen sein muss, der dieses Stützrad wieder in Spur gebracht hat. Ich hoffe einfach mal, dass mein Chef nie fragen wird, wie wir das wieder richtig hinbekommen haben. Denn eigentlich mag ich meinen Chef zu gerne, um ihn mit voller Absicht anzulügen. Ja, letzter Abend in der Gruppe dann so ein bisschen bunter Abend abgespeckt, weil hier ja eben schon vieles eingepackt war. Am nächsten Morgen, dann am Abend, dann gab es dann vom Küchenteam das Rumford-Buffet im Wochenschau-Stil, also mit allem, was von den letzten Tagen noch rumstand und fort musste. Und so aßen wir an diesem Abend gar vielfältig und gut. Am nächsten Morgen dann ein letztes Frühstück in der Gruppe, letztes Packen, dann den Anhänger vollpacken mit den restlichen Feldbetten, darauf das ganze Gruppengepäck. Der Anhänger, der war dann auch wirklich sehr, sehr voll, als alles drin war. Die Gruppenzelte unten wieder in den Bus rein, mein Fahrrad, mein Gepäck, Proviant für die Busreise gegen 11 kam dann der Vermieter und wie geplant kamen wir dann pünktlich um 12:30 los. Sind dann mit einem kurzen Tankstopp, wo ich also nochmal 50, 60 Liter gefüllt habe, damit ich bis Deutschland sicher komme, nach Malmö gefahren, wo wir gegen 16.30 Uhr angekommen sind. Ich habe dann also der Gruppe direkt gesagt, vor 9 Uhr abends will ich von euch niemanden am Bus sehen. Wenn wir erst um 9:30 loskommen, machte mir das Leben nur leichter. Bin dann selber erstmal durch die Innenstadt spaziert, habe in einer sehr guten Pizzeria eine erstaunlich leckere 4 Jahreszeiten in schwedischer Belegweise gefunden. Also die meisten 4 Jahreszeiten, die ich so kenne, sind irgendwie die 4/4 Schinken, Champignons, Salami und Artischocken. Wobei die Artischocken in manchen Pizzerien auch durch was anderes ersetzt werden. Die hatten jetzt dort Schinken, Champignons, Muscheln und leckere Krabben, was also der Sache geschmacklich also überhaupt nicht geschadet hat. Da dann eben schön zu Abend gegessen, nochmal so ein bisschen durch die Stadt rauf und runter spaziert, nochmal ein bisschen in den Park gesessen, gelesen, einfach so zur Ruhe kommen, mich dann wieder in den Bus begeben, um nochmal eine Stunde die Augen zuzumachen. Und kurz vor 9:30 sind wir dann auch losgekommen. Und ja, Malmö, also von Skuggebo bis hin zur Übergabe bei Hamburg, bedeutet auf die Strecke, die ich fahre, Malmö, dass ein Drittel der Strecke schon zurückgelegt ist. Und wir sind in Malmö eben ungefähr zu der Zeit, zu der Uhrzeit losgefahren, wo wir eigentlich planmäßig in Skuggebo hätten losfahren wollen. Das heißt, ich hatte immer noch Zeit zu schinden. Bin also dann erstmal über die Öresundbrücke gefahren. Der Kennzeichenleser hat mein Kennzeichen wiedererkannt, hat die Schranke aufgemacht und hat gesagt, okay, Rechnung kommt. Dann sind wir in Dänemark reingefahren, dann kam die Storebeltbrücke. Ich stecke meine DKV-Karte rein. Der Automat sagt, prima, hat geklappt, hier ist deine Karte, und schob die Karte so weit raus, dass ich sie zwar sehen, aber nicht greifen konnte. Die kam nicht wieder. Hab dann auf den Hilfeknopf gedrückt, hab also erklärt, was meine Lage ist. Dann kam also durch irgendeinen unterirdischen Gang auf einmal unten neben der Bezahlstation eine Mitarbeiterin, eine sehr freundliche, raus. Und die hat also dann innen drin am Computer irgendwas rumgeklickt. Dann kam die Karte wieder raus und hat gemeint, ja, du musst es aber nochmal reinschieben, weil die Zahlung wurde jetzt quasi rückgängig gemacht, die letzte. Und dann kam ich dann also auch weiter, war schon mal dankbar für die 5 Minuten, die das Ganze gekostet hat, weil Zeit schinden. Hab natürlich meinem Chef inzwischen auch schon Bescheid gegeben, dass er auf der Abrechnung schaut, ob wirklich nur einmal die Brückenmaut an dem Tag abgerechnet wurde, weil sind jedes Mal 140 Euro. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, scheiß drauf. Aber das wird schon geklappt haben, und ansonsten werden die einem hoffentlich glauben, dass man nicht im Zeitraum von 5 Minuten mit einem Bus zweimal die Brücke in derselben Richtung passieren kann, ohne einmal zurückgekommen zu sein. Und so fuhren wir dann weiter, bis dann irgendwie eine Raststätte in Sicht kam, die also halbwegs noch offen hatte. Also nach Mitternacht sind Raststätten ja allgemein keine so geilen Orte. Und in Dänemark ist es auch nicht unbedingt anders. Da hat dann eben auch nur noch der Tankstellenshop offen. Und da kamen wir dann an gegen 22:45. Gemeint so, erste Pause. Dann kam die Rückfrage, wann geht's weiter? Und dann meine ich, ja, so gegen 2:30. Oh, Daniel, jetzt hast du dich, glaube ich, versprochen, oder? Oder hast falsch auf die Uhr geschaut? Wir haben 22:45. Du meinst sicher 00:30. Nein, meine ich nicht. Wir haben viel zu viel Zeit und viel zu wenig Strecke. Ich meinte 2:30. Ja, aber das ist ja 1:15. So, yep. Und das Ganze wird nochmal passieren auf der Strecke. Ah ja, okay, gut, dann ist das wohl so. Haben also dann dort die Zeit totgeschlagen. Anders kann man es leider nicht nennen. Sind dann weitergefahren bis zur ersten deutschen Raststätte, dann nach der Grenze bei Flensburg. Das waren dann die Hüttener Berge, hieß das, glaube ich. Also ich habe erst gedacht, dass es direkt an der Grenze eine deutsche Raststätte gibt. Also zumindest stand in Google Maps da was von Tank und Rast Flensburg oder irgendwie sowas. Stellt sich raus, das war zwar ein Parkplatz direkt schon auf deutscher Seite, und es gab wohl dort auch eine Elektroladesäule und irgendwie Zugang zu einer Tankstelle, aber es war halt keine so Rastanlage in dem Sinn, wie man sich eine Rastanlage für eine längere Pause mit einer Busgruppe vorstellt. So dass ich von dort dann eben noch weitergefahren bin. Dann kamen wir um 15:45 an den Hüttener Bergen an, wo ich dann eine Pause bis 16:45 verkündet habe. Diesmal wurde nicht zurückgefragt, ob ich mich versprochen habe, denn die wussten, ich meine es ernst. Weil von dort ist man ja dann schon fast in Holmmoor. 16:45 sind wir dann wieder losgefahren. Dann bin ich irgendwie 17:45 in Quickborn von der Autobahn runter, habe diese Automatentankstelle wieder angesteuert, weil der Bus inzwischen wieder fast leer war, und habe nochmal randvoll getankt für den Kollegen. Bin dann in Quickborn wieder auf die Autobahn, 2000 Meter gefahren, und dann waren wir in Holmmoor. Es war 6:45. Mit dem Kollegen war gegen 7:30 zu rechnen. Also hatte die Gruppe nach 1 Stunde Fahrt, nach einer langen Pause, schon wieder eine lange Pause. Aber immerhin hatten wir dieses Mal dann schon Tageslicht. Und die Ersten haben dann also die Zeit auch schon zum Zähneputzen oder für ein kleines Frühstück genutzt. Und ja, ich habe dann in aller Ruhe mein Zeug zusammengepackt, mein Gepäck unten rausgeräumt, den Arbeitsplatz geräumt. Und 7:30 kam dann auch der Kollege mit dem Vito. Da habe ich dann mein ganzes Zeug reingepackt. Kollege ist weitergefahren. Ich habe noch ein paar Übergabehinweise ihm gegeben, so von wegen, wenn du den Gepäckanhänger öffnest, bitte halte dich seitlich, weil dir werden die Schlafsäcke entgegenfallen und so weiter. Und Achtung, da liegt noch die Angel von dem und dem Teilnehmer drin, dass die nicht kaputt geht, bitte aufpassen. Und stell das Ganze danach so und so hin, bla, Keks, überhaupt. Ich selber bin dann erstmal mit dem Auto in der Rastanlage geblieben, hab's nur schnell umgeparkt von der LKW-Spur, wo wir uns zur Übergabe getroffen hatten, dann eben auf die PKW-Parkplätze. Bin dann erstmal zur Fernfahrerdusche da gegangen. Da musste ich kurz warten, die war gerade belegt. Und der Mensch vor mir, der hatte also eher eine halbstündige Wellness-Session gemacht, als sich mal schnell zu duschen. Aber machte nichts. In der Raststätte gab es Kaffee für die Wartezeit und habe mich dann erstmal so ein bisschen aufgefrischt. Bin dann erstmal Hamburg reingefahren, habe mir wieder eine Esso-Tankstelle gesucht, um den Vito für die Rückfahrt voll zu tanken. Dann noch schnell einen Rewe aufgesucht, um für die Heimfahrt jetzt heute noch ein bisschen koffeinhaltiges Kaltgetränk zu haben. Das hat soweit alles gut funktioniert. Und bin dann gegen Mittag zu guten Freunden nach Hamburg, bei denen ich angekündigt war, gefahren. Wir hatten einen sehr gemütlichen Nachmittag, also viel geredet, viel gelacht und lecker gegessen. Hab dann bei denen abends übernachtet. Also es war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich mich gezwungen habe, den ganzen Tag über nach der durchzechten Nacht hier wach zu bleiben, damit ich meinen Rhythmus nicht ganz kaputt haue. Und so gegen Mitternacht sind wir dann zu Bett gegangen. Normalerweise schlafe ich selten durch, sondern werde so alle anderthalb, zwei Stunden mal kurz wach und schlafe dann auch gleich wieder ein. Diesmal bin ich um Mitternacht ins Bett gegangen und habe bis 10:30 durchgepennt heute Morgen. So viel dazu. Das war dann wohl nötig. Dann haben wir jetzt nochmal ausgiebig gefrühstückt und ein bisschen geredet. Und dann bin ich tatsächlich relativ überstürzt aufgebrochen, weil ich hatte so den Plan gehabt, gegen 13 Uhr in Hamburg abzufahren, damit es dann so mit der Verabredung in Münster halbwegs stimmt. Und als ich dann tatsächlich das erste Mal nach dem Frühstück auf die Uhr geschaut habe, war es schon 1:45, bis ich dann so richtig losgekommen bin, kurz vor 2:30. Und jetzt bin ich eben auf dem Weg nach Münster, um eine Dose Surströmming abzugeben und eine, nennen wir es, Schreibware für meine Sammlung, die dort schon seit einer Weile für mich bereitsteht, in Empfang zu nehmen. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, wir werden auch noch zusammen zu Abend essen hier, Andi und ich. Und danach werde ich mich dann auf den Heimweg begeben. Das sind dann von Münster nochmal 4-4,5 Stunden so rum. Das heißt, ja, irgendwann nach Mitternacht werde ich daheim ankommen, vorher auf keinen Fall. Kann dann aber das Auto auch mit heimnehmen. Das braucht übers Wochenende in der Firma keiner. Und morgen dann halbwegs ausschlafen. Und wenn ich Glück habe, das muss ich aber noch mit den Leuten absprechen, das ist noch nicht geplant, dann haben wir morgen Nachmittag sowohl vom Freizeitteam als auch ich Zeit und Energie, uns in Kork nochmal zu treffen, dass wir dann quasi die Feldbetten und die Gruppenzelte, also das Freizeitteam-Material, was bei uns noch in den Fahrzeugen liegt, denen dann gleich zu übergeben. Dann können wir nämlich bei uns auch Bus und Busanhänger wieder ordentlich in die Halle fahren. Ich habe dem Kollegen nämlich gesagt, er soll das ganze Ding zusammengekoppelt draußen stehen lassen vor der Halle. Denn solange diese irgendwie 30, 40 Feldbetten im Anhänger sind, jetzt, wo das Stützrad gerade wieder so schön gerade ist, möchte ich nicht, dass den irgendwie einer abhängt und versucht zu rangieren. Das wird nicht klappen. Soweit mein August. Ich sollte vielleicht doch häufiger mal Folgen veröffentlichen. Aber jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Und ich sehe gerade an dem Aufnahmezeitzähler, dass ich es wohl das erste Mal jetzt geschafft habe, so lang zu schwätzen, dass er eine zweite Datei anlegt. Also der ist jetzt von 000.wav auf 001.wav gegangen und die neue Datei ist jetzt irgendwie 2 Minuten jung. Vermutlich legt er keine WAV-Dateien über, keine Ahnung, so und so viel Gigabyte Größe an wegen Dateisystemen und so. Meine Vermutung. Es war auf jeden Fall toll, mal wieder in Schweden zu sein. Und so gern ich diese Jugendfreizeiten fahre und ich freue mich auch darauf, auch in den kommenden Jahren mal wieder mit diesen Jugendfreizeiten schöne Urlaubsziele zu erkunden. Schweden ist auf jeden Fall ein Land, da will ich also auch nochmal ohne eine Reisegruppe im Gepäck einfach nur mit meinem Wohnwagen gespannt mal selber so ein bisschen durchs Land streifen, vor allen Dingen auch mal ein bisschen weiter nördlich. Ich kenne ja von Schweden, weil wir immer wieder nach Skuggebo fahren, hauptsächlich den untersten Süden. Und da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, was sich zu besuchen lohnt. Ja, ihr seid damit jetzt auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr tatsächlich bis jetzt dabei geblieben seid, Respekt. Ich guck mal, dass die nächsten Folgen wieder ein bisschen kürzer werden und nicht nur einmal im Monat erscheinen. Danke fürs dabei gewesen sein. Die Fahrt hat jetzt wirklich lange genug für euch gedauert. Daher tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Thank you.